Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los, los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros los.
Hey Leute da draußen,
hey.
Es ist mal wieder euer Lieblingspodcast.
Ja, es ist der 22. September 2019. Es ist fast wieder Herbst. Es ist draußen kalt geworden. Aber je kälter es draußen ist, desto wärmer brennt es hier bei Spotify. Hier fackelt mittlerweile ein Lagerfeuer so groß wie Delmenhorst.
Absolut.
Weil wir euch einladen, mit dabei zu sein. Und wir schmeißen einen Holzscheit nach dem anderen rein.
Ist gerade Waldbrand in Delmenhorst oder wie kommst du da drauf?
Nee, habe ich jetzt gerade nur gedacht, weil ich habe gedacht, wie groß kann so ein richtig fettes Lagerfeuer sein? Und Delmenhorst ist so eine Stadt, nicht zu groß, nicht zu klein. Es würden wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Fest und Flauschig irgendwie drumherum passen. Ah, weiß ich nicht.
Aber Sarah Connor wohnt, nee, die wohnt nicht in Delmenhorst. Nee, doch, wohnt die nicht da?
Die wohnt in Wildeshausen, glaube ich. Also wenn ich das immer noch richtig in Erinnerung habe. Ich weiß aber, die ist mittlerweile, glaube ich, auch umgezogen. Ich glaube, die lebt gar nicht mehr den Rural Style.
Sarah Connor ist die Mühle abgebrannt im Delmenhorst. Es ist überhaupt nicht witzig, dass die Mühle abbrennt. Ich habe letzte Nacht nämlich den zweiten Teil der Thomas Gottschalk Biografie gelesen, beziehungsweise gehört als Hörbuch im Herbstbund. Er hat nämlich noch einen zweiten, er hat noch was nachgeworfen. Weißt du, hast du schon mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, er war auf Promotour. Wo hast du das denn gehört? Hast du das gekauft?
Ich habe es mir gekauft für 11,99. Und es ist eigentlich nichts Neues, es ist wahnsinnig selbstverliebt, aber irgendwie ist es ein warmes Gefühl. Ich glaube, ich bewahre mir, es gibt 4 Stunden das Hörbuch, ich bewahre mir die letzten 2 Stunden aber auf, wenn ich mal krank bin. Das sind nämlich die Hörbücher, die ich gerne höre, wenn ich krank im Bett liege. Und dann ist es nun mal wirklich so, die wärmende Stimme von Thomas Gottschalk, egal was er redet eigentlich, völlig egal, wärmt einen so ein bisschen. Er erzählt über seine Scheidung, dass er sich nochmal neu verliebt hat. Er reflektiert über das Ganze, was die anderen Leute denken. Er redet sehr viel über die Mühle, er redet über seine Kinder. Es ist ein persönlicherer Einblick in seinem Leben und ich glaube, er hatte, nachdem das erste Buch fertig war, gedacht, jetzt denken die Leute, das war mein Leben. Nee, da gibt es ja noch einiges mehr. Deswegen hat er den Teil nachgeschmissen. Ich habe es mir gerne
angehört. Aber sag mal, das ist doch gar nicht so lange her mit der Mühle und mit der Frau. Der hat jetzt in der Zeit schon wieder ein Buch geschrieben? Das geht
ja
schnell.
Ist noch gar nicht so lange her. Der muss sich hingesetzt haben und hat dann, ich denke, der ist frisch verliebt, da haben wir auch gar keine Zeit zum Schreiben.
Und also, ja, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung.
Da werden die Körper ausprobiert gegenseitig und so, da kann man doch kein, aber Tommy kann das wahrscheinlich alles gleichzeitig, der ist ein alter Showhase.
Das ist ein alter
Showhase. Aber schön, höre ich mir auch gerne an.
Hörst du mal an, ist total, wirklich, wird dir gefallen. Ist was für uns noch, für uns Fernsehkinder, weißt du, einer alten, sterbenden Generation, ist das nochmal so ein kleines Winken des alten Fernsehonkels. Meinetwegen kann er auch noch eine dritte nachschmeißen, finde ich total okay. Und den schlimmsten Satz, den er nicht mehr hören kann, ist natürlich, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Dass jeder ihnen immer sagt, ich bin mit ihm aufgewachsen.
Ja, aber so ist das ja nun mal.
So ist das ja nun mal und da kann er auch nichts gegen machen. Was mir aufgefallen ist bei meinen Konzerten und Festivals, wenn ich spiele, ein Satz, der auch das Schlimmste ist, wenn Eltern Backstage kommen mit ihren Kindern und dann das Kind ahnungslos vor mich stellen und dann sagen, das ist dein jüngster Fan. Und das Kind so einfach da so 6 Jahre alt, musste die Lieder mit den Eltern hören, weil die ist, und das Kind dann so, also ist natürlich nicht mein, das ist dein jüngster Fan. Das höre ich ganz oft.
Sag jetzt nichts, Leonard.
Genau, das ist dein jüngster Fan. Auch ein schöner Satz. Ach Jan, wie war denn deine Woche, mal kurz gefragt?
Du, war eine gute Woche, tatsächlich eine gute Woche, viel gearbeitet, einen neuen Polizisten, so einen Song gedroppt am Donnerstag, das hat 1,5 Jahre gedauert. Ich hatte aber ein ganz trauriges Erlebnis diese Woche, also wirklich, das war eine beruflich eine okay Woche, alles gut und so, normal weg, aber eine ganz traurige Geschichte. Ich habe ja schon mal öfter erzählt, dass ich in Köln eine Fleischerei habe, von der ich mir sicher bin, dass da das beste Fleisch, das beste Frikadellenbrötchen der Stadt gibt.
Weil da 20% Mensch mit drin ist in der Frikadelle.
Und manchmal so ein Zigarettenstummel. Weißt du, wie früher in dem Stracciatella-Eis, wo so fette Schokostückchen drin waren, wo man sich immer gefreut hat, dass mehr Schoko als Vanilleeis oder Sahneeis in Stracciatella war. In den Frikadellen ist ab und zu auch mal so eine Spielfigur, ein Happy Hippo mit reingeknetet. Nee, die Frikadelle, ich sag den Namen der Fleischerei jetzt nicht. Ich bin auf jeden Fall vorgefahren mit meinem Hammer. Ich habe mir einen Hammer gekauft, aber alles Elektro. Elektrohammer mit einem kleinen Atomkraftwerk hinten drin.
Ja,
egal. Okay. Ich bin vorgefahren und wollte mir ein Frikadellenbrötchen holen, wie immer.
Elektrohammer. Ja, okay.
Nee, ich esse immer zwei, also bei der Fleischerei ist mein Menü Frikadellenbrötchen mit Senf. Bitte machen Sie die Frikadelle warm und hätte ich gerne noch einen Schlag Nudelsalat schön nehmen mit Mayo, wo man nicht genau weiß, ob der einfach nur aus einem riesengroßen Eimer kommt, aus einem fetten Bottich und dann vorne in diese kleineren Schalen gefüllt wird, aber nicht mehr, der wird lange nicht mehr selber gemacht, glaube ich. Schmeckt aber mega geil. Das ist mein Fleischerei-Menü. Das kaufe ich wirklich seit
Du hast es bereits erwähnt, auch öfter schon mal. Wir wissen, also genau.
Seit 15 Jahren.
Und jetzt macht er dicht, oder was?
Und jetzt bin ich da heute vorbeigefahren, heute tatsächlich, und habe an der Tür gesehen, aus gesundheitlichen Gründen schließen wir die Fleischerei am 29.09. Also das ist jetzt quasi noch 7 Tage, ach, dann ist vorbei. Und ich bin da reingegangen und die kennen mich ja und ich kenne die ja auch. Also es hat jetzt nie ein großes, eine Freundschaft entwickelt, aber ich kenne die halt vom Sehen und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Und aus gesundheitlichen Gründen, weil der Laden läuft echt gut, jeden Mittag wird da Gulasch verklappt jeden Mittag, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann wusste ich nicht genau, was Sache ist und das tat mir so leid und ich wollte aber auch kein Gespräch dazu anfangen und jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, da jeden Meter Frikadelle mit Nudelsalat zu essen, dann ist das wahrscheinlich weg.
Wie sehen denn die Mitarbeiter, sehen die bedröppelt aus, als du drin warst? Wie ist denn die Stimmung?
Die Chefin sah tatsächlich bedröppelt aus und zwar so, dass ich auch mich nicht getraut habe zu fragen, weil das, ich will dann auch nicht aufdringlich sein und der Laden war so voll und so.
Ach man.
Ich möchte auch jetzt den Laden nicht erwähnen und dann ist mir eingefallen, als ich da rausgelaufen bin mit einem Frikadellenbrötchen und einem Schlag Nudelsalat, dass ich diese Situation öfter schon in meinem Leben hatte, dass ich einen Laden richtig ans Herz gewachsen ist und ich teilweise auch der Einzige war, der dann am Ende dann noch hingegangen bin und dann irgendwann komme ich da hin und dann ist der einfach zu und diesmal wenigstens mit Vorwarnung. Ich habe früher auf dem Wochenmarkt in Fegesack gearbeitet, habe ich oft schon erzählt und da habe ich immer 50 Mark verdient, nach irgendwie so 8 Stunden in der Kälte stehen, von morgens um 4 bis irgendwie um mittags und habe Hühner und Eier verkauft. Dann habe ich mein Geld verdient und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir mal ein Baguette gekauft. Ein Baguette mit Currysoße.
Von deinem ersten Geld?
Laden. Von meinem eigenen Geld. Ich war quasi nach der Arbeit hängen.
Baguette mit Currysoße.
Ja, weil das so, ich fand das so, was denn? Ich fand das so geil, so ein Baguette mit frischen Champignons.
Indische Currysoße oder Curry Ketchup?
Nein, es gibt in Bremen so ein paar kulinarische Spezialitäten. Das Rollo zum Beispiel. Aber auch das klassische Baguette, das hat sich irgendwie in den 80er Jahren so festgesetzt.
Das klassische Baguette mit Currysoße.
Das ist zum Dippen. Es gibt auch Knoblauch- und Kräutersoße. Mhm. Ich habe das immer mit, es gibt die Baguetterie Filou zum Beispiel. Es gibt noch eine zweite in Bremen. Es gibt
auf jeden Fall Baguette-Läden. Also du hast Eier verkauft auf dem Freimarkt und hast dir dafür
Wie so ein Gehandicapter sprichst du mich jetzt hier an.
Nee, so, finde ich gut.
Wollte ich mich danach so runterkommen von der Arbeit, weil ich war oft auch ein bisschen betrunken, weil ich, wenn es kalt war, mal Moncherie gegessen habe.
Zum innerlichen Wärmen.
Ja, it's funny, cause it's true.
Ja, weißt du, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal mit 11 oder so Moncherie, ich dachte, oh Alter, ballert das Zeug, ey. Ich habe gedacht, ich bin betrunken.
Ich habe auf jeden Fall, der Laden, das war ein Baguette-Laden, für alle, die aus Bremen-Nord kommen, gegenüber vom Bürgerhaus Fegesack, Gustav Heinemann Bürgerhaus, zwischen Spar und der Spilo. Und da war ein Baguette-Laden. Und der war, aber ich bin jeden Mittag reingegangen, bestimmt 2 Jahre lang. Und eines Tages kam ich wirklich von der Arbeit und da war der Laden einfach zu. Und der hat das nicht übers Herz gebracht, mir Bescheid zu sagen. Ich habe da jeden fucking Samstag gesessen und er wusste ganz genau, der muss das Ding zumachen und er hat das nicht übers Herz gebracht, mir das zu sagen. Und seitdem habe ich so ein Trauma, Läden, die zumachen oder auch Besitzer wechseln. Schwierig. Mein Lieblingschinese in Bremen-Aumont, Besitzer wechseln. Das Essen ist alles gleich, aber es ist nicht mehr
dieses... Du spürst es sofort. Ich bin auch der Meinung, wenn ein gutes Restaurant Besitzer wechselt, du spürst es sofort. Keiner kann den gleichen Charme wieder aufleben lassen, der da mal drin herrscht. Das hängt alles zusammen. Besitzer und so. Und es wird nicht das Gleiche sein. Ne? Auch beim Schlachter, wenn da jemand anders dir die Wurst in die Hand drückt.
Denke ich und ich meine, der Laden wird jetzt angeblich zugemacht. Also zumindest zwei riesige Plakate waren da. Oh nee, aber es tat mir so leid. Hast du die Geschichte gehört von Silke und Holger, das Berliner Pärchen, die jetzt 3 Zeitungen gekauft haben? Die Berliner Zeitung, das Berliner Abendblatt und den Berliner Kurier. Das sind 2 erfolgreiche. Sie macht, glaube ich, irgendwie die Silke macht eine Privatschule und der Holger ist irgendwie, kommt von McKinsey, hat irgendwas programmiert und die haben sich zusammengesetzt, kommen aus Berlin die beiden, wirklich wahr, und haben sich überlegt, wir kaufen den Verlag mit Druckerei und diese drei Zeitungen und vielleicht könnte, wenn Silke und Holger noch Geld über haben, vielleicht die Fleischerei, ich würde da noch die Adresse durchgeben, wo es das beste Frikadellenbrötchen und den Nudelsalat gibt von Köln.
Und dann vielleicht auch jeden Tag da einsteigen. Isst du denn jeden Mittag? Wechselst du immer auch mal oder gibt's immer Frikadellenbrötchen jeden Mittag?
Nein, ich fahre da ganz selten hin. Ich war heute wirklich zufällig wieder da, weil ich irgendwie ich habe einen neuen Elektrohammer, den habe ich spazieren gefahren. Der hatte ganz, ganz viele Akkus hinten drin. Da ist wirklich das
alles
Lithium aus halb Westafrika ist in meinem Hammer verbaut. So umweltfreundlich ist das alles. Und ich bin da heute mal hingefahren wieder. Ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen im Süden.
Repräsenten, so, aber wieder ein bisschen repräsenten, ne?
Ja, ein bisschen Eindruck, den neuen Song pumpen und dann schön durch die Einfamilienhausviertel fahren, wo die Leute wohnen, die diese Musik hören. Ja.
Die dann neidisch, mit Hass erfüllt und neidisch dich angucken. Sag mal, heute ist ja Donnerstag, dann ist heute der Song jetzt rausgekommen eigentlich. Wir sind ja der gläserne Podcast, wir sind ja immer für euch informativ und so. Also heute, ich habe nämlich noch nicht gesehen, den Song. Ist das, können wir den hier zusammen uns gleich anhören auch? Oder ist das
den sollten wir hier nicht anhören, aber der bedeutet mir wahnsinnig viel.
Um 0 Uhr erscheint heute nämlich die Comeback-Single von Bushido. So viel habe ich mitbekommen. Ja. Bushido ist zurück.
Ja, das ist doch der Trick. Das ist der Trick, dass wir quasi ihm, wir nehmen ihm quasi den Wind aus den Segeln.
Glaube ich,
wir
sind nicht. Die Leute sind so heiß. Ihr seid einen Tag eher. Stimmt, ihr seid einen Tag eher.
Ja, 1.9. Was für eine bescheuerte Idee. Warum haut das denn morgen raus? Der 19.9.19. 1.9.9.19 ist doch viel geiler. Warum willst du, wie 911, warum willst du denn dann...
Weil die so arbeiten, Plattenfirmen, dass das immer am Freitag, glaube ich, rauskommt. Ich glaube, das ist so gesetzt, ich habe keine Ahnung, aber...
Wie heißt denn der Song von Bushi?
Ronan heißt er. Und es wird eine Abrechnung mit allem werden. Und er hat sich so lange jetzt zurückgehalten. Alle haben gedacht, er ist K.O., er liegt am Boden, aber er ist zurück. Jetzt hat Flair letzte Nacht, ich habe natürlich, weil ich glühender Flair-Verehrer bin, habe ich mir natürlich seine Instagram-Story angeguckt heute. Und er hat ein 2,5-stündiges geheim aufgenommenes Telefonat, einen Link dazu geschickt auf Soundcloud. Nicht kein Telefonat, sondern das Gespräch zwischen Arafat und Bushido, wie Bushido da irgendwie raus wollte. Ich habe mir 10 Minuten davon das hat Arafat heimlich aufgenommen und das kann man sich als Soundcloud-Link anhören. Und es ist so, überhaupt für eine von den beiden Seiten Partei zu ergreifen, das erschließt sich mir, wie man das machen kann, weil es ist einfach richtig eine böse Schlammschlacht und beide reden da um wahnsinnig viel Geld und hier, ich will aber davon und ich will noch 15 Jahre hier deine Rechte haben, ist mir alles zu, keine Ahnung, hat mich nicht interessiert. Ich war einfach wahnsinnig unsympathische Stimmung schon zu hören. Auf alle Fälle kommt er jetzt zurück und es wird wahrscheinlich ein riesiger Erfolg, weil da jetzt alle haben was ist mit ihm, schafft er es nochmal und so. Und keine Ahnung. Jan, ich muss auch ein bisschen was erzählen. Ich habe auch.
Ja, erzähl mal, ich habe mehrere Fragen an dich.
Es geht ums Hausboot. Ich war am Wochenende
bei darf ich das ganz kurz mal? Ich habe so viel. Paulina war da. Da habe ich gesehen, ich habe auf allen Instagram-Streams, die ich abonniert habe, war auf einmal das Hausboot Anfang der Woche da. Und das ist offenbar zu Wasser gelassen worden. Darf ich das verraten hier?
Das ist letzten Samstag.
Erfolg gibt
es. Es gibt einen großen Erfolg. Wir haben es letzten Samstag zu Wasser gelassen. Und letzten Montag. Und es war mit Abstand wirklich der dramatische Tag bis jetzt, weil Max Luth, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, es fällt immer wieder hier, Finn und Olli haben sich ein Hausboot gekauft, wir haben einen Bauleiter seit ungefähr 5 Monaten und dieser Typ ist 24 Jahre alt, hat gerade seine Lehre beendet in der Werft und wir haben ihn einfach ins kalte Wasser geschmissen und was dieser Typ in den letzten Wochen da gemacht hat, ist absolut übermenschlich. Wir haben wirklich auch Leute bekommen, die uns geholfen haben, Sandstrahler, Mattis, liebe Grüße, der ist aus Bremen gekommen.
Grüße.
Ganz liebe Grüße.
Ey, Grüße.
Der hat die ganze Sandstrahleranlage von seinem Vater, von seinem Betrieb genommen, ist zu uns gefahren, hat bei Max sogar auf dem Fußboden geschlafen, während Finn und ich andere Sachen gemacht haben. Das muss man wirklich mal sagen. Also wir haben da Leute, die arbeiten und die da 15-Stunden-Schichten gerade knüppeln. Wir kommen einmal die Woche vorbei, wenn wir das schaffen, machen eine witzige Instagram-Story, helfen natürlich auch mit, machen den Plan. Vor allem hat Finn auch echt viel, natürlich viele gute Ideen. Ich will mich jetzt hier gar nicht kleinreden, aber es war natürlich so ein großes Projekt, von dem wir nie gedacht haben, dass es so groß wird. Und ich bin natürlich kein Schweißer und kein Handwerker in diesem Sinne. Ich habe gedacht, wir bauen ein bisschen den Innenbau aus, aber das Boot war komplett verrostet. gekostet. Wir haben die Deckenhöhe angehoben. Das Boot ist jetzt 3 Meter fast hoch. Also es ist deutlich höher. Man kann jetzt überall drin gehen. Vorher konnte ich nicht drin aufrecht stehen. Also haben wir die gesamten Seitenwände rausgenommen, haben neue Seitenwände reinschweißen lassen. Das ist wirklich Stahlbau gewesen. Kompletter Wahnsinn, den man da macht. Und der eigentlich, wenn man klug ist, hätte man sich für das Geld bestimmt ein neues Hausboot bauen lassen können. Aber es geht natürlich um das Hausboot auch ein bisschen von Günter Gabriel. Ein bisschen auch da im Projekt drin zu sehen und das auch zu machen. Das war die Idee, das Boot irgendwie am Leben zu halten und daraus ein Musikboot zu machen. Und jetzt haben wir es zu Wasser gelassen. Die große Gefahr, sind alle Nähte richtig? Ist alles richtig geschweißt worden? Geht das Boot unter? Und dann ist es da, der Hafen ist so tideabhängig. Das heißt, Flut und Ebbe spielen da eine große Rolle. Da mussten wir da 6 Stunden warten, bis die Ebbe, Flut kam und das Boot dann tatsächlich auf einmal wieder schwamm. Nach jetzt, glaube ich, 3 Monaten, die es in der Werft stand. Und jetzt steht es da, ist komplett grau, es sieht schon so viel besser aus. Das wird ein unglaublicher Raum, Jan. Ich habe dir, glaube ich, mal ein paar Bilder geschickt, vor 2 Nächten von unserem Architekten, was das da werden soll. Und jetzt haben wir die erste Etappe gemacht, jetzt geht's in eine neue Werft und jetzt kommt der Innenausbau, wo wir auch darauf angewiesen sind, dass uns Leute helfen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und das ist alles Wahnsinn gerade. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Es war, Hand aufs Herz, vor 4 Wochen oder 3 Wochen sah es so aus, als wenn ich aus dem Projekt aussteigen würde. Ich habe viel.
Zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, erstmal war auch so eine Kohlefrage, weil wenn du dann
ganz
siehst,
ehrlich, ich bin nicht so wohlhabend, dass ich mir einfach mal so viel Geld, ich will jetzt gar nicht mit Summen hier rumwerfen, dass ich mir so viel Geld einfach mal aus den Rippen schnitzen kann und da irgendwie das zahle. Und Finn ist ein bisschen unbedarfter, der ist einfach 29 Jahre alt, hat kein Kind großzuziehen, hat da einfach seinen Hof, lebt ein cooles Peter Pan Leben, um das ich ihn auch bewundere, aber ich selber kann das nicht leben. Und er ist sehr forsch und er macht sehr viele. Wenn er eine Idee hat, dann will er das auch durchsetzen so, ne? Und prügelt das Projekt voran. Ich kam manchmal kaum hinterher. Gab richtig auch mal so Momente, wo ich gesagt habe, nee, ich bin jetzt raus da. Allerdings war ich jetzt 2-mal bei diesem Boot und es ist wirklich so ein unfassbares Projekt und so unfassbar schön, dass ich mich nochmal jetzt irgendwie zusammenreiße. Ich gehe nächstes Jahr wieder auf Tour. Ich spiele nochmal eine große Tour im Frühjahr, auch um das Boot ein bisschen zu finanzieren. Tatsächlich. Und auch, weil ich natürlich wahnsinnig gerne auf Tour gehe. So ist es nicht. Also ich liebe das, auf der Bühne zu stehen. Ja, jetzt schwimmt es. Und es war aufregende Tage. Und wenn ich Max Luth angucke, der mit seinen 24 Jahren, mit seinen Leuten, da kann ich meinen Hut nur ziehen. Wir haben dem nicht genug Respekt. Deswegen wollte ich das einmal hier in dem Podcast sagen. Für alle, die sich für dieses Boot interessieren. Ich sehe das immer bei den Instagram-Stories, weil ich da ab und zu was zeige, dass wahnsinnig viele Leute fragen, wie sieht's denn jetzt aus? Wir drehen eine Dokumentation. Deswegen kann ich gar nicht so viel erzählen. Da sind einige Sachen passiert. Wird man hoffentlich irgendwann mal sehen können, diese Doku. Und ich habe mir gestern die ersten Ausschnitte vorgestern angeguckt. Das ist alles ganz gut. Weil es genauso ist. Und wie ich da schon rumgebrüllt habe alles. Und das waren keine gefakten Rumbrüllereien oder auch Nervenzusammenbrüche. Das ist alles spannend. Ich glaube, das wird eine gute Sache.
Darf ich 2-3 Fragen kurz zum Boot stellen? Klar. Weil ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, erstmal, wie ist das eigentlich beim Boot? Wenn du ein Haus baust, dann musst du das irgendwie abnehmen lassen von einem Statiker. Oder dann kommt irgendwann der TÜV vorbei oder ein Bauantrag. Braucht man sowas auch für so ein Boot? Also kommt dann der TÜV vorbei irgendwann?
Du brauchst ein
Seepferdchen.
Ja, sowas in der Art. Und das haben wir.
Das Boot muss 2x50 Meter einer springen.
Das haben wir jetzt gekriegt für 8 Jahre. Ist jemand vorbeigekommen? Ich glaube, am Ende wird es nochmal abgenommen werden müssen, wahrscheinlich so. Aber so wie es aussieht gerade, haben wir jetzt so einen Schwimm-TÜV bekommen für die nächsten 8 Jahre für das Boot. Und am Ende wird es wahrscheinlich jetzt nochmal abgenommen werden. Es ist, aber nicht so, dass du dir irgendwas basteln kannst und das einfach zu Wasser lassen kannst. Das ist klar.
Ja, aber wird das dann so sein, dass das Boot, wenn das fertig ist, so eine Event-Konzert-Location ist und dann fahrt ihr damit irgendwie durch die Gegend oder was?
Also kann man dann in Berlin einmal. Das Boot hat ja keinen Motor. Das Boot kannst du nur irgendwo ranstellen. Das ist ja wirklich ein Hausboot ohne Motor, ohne Lenker. Also das kannst du höchstens ziehen. Das wird an einem festen Platz stellen. Und dann wollen wir das in erster Linie, also wir wollen das Boot vermieten und wir wollen das auch selber benutzen. Und wir wollen es natürlich auch Leuten, die nicht so viel Geld haben, geben. Und wir wollen es aber auch Bands geben, die ein bisschen mehr was zahlen können. Wir wollen daraus natürlich einen großen kreativen Platz machen, wo wir auch Veranstaltungen machen und wo man alles Mögliche machen kann. Mein großer Traum ist ja noch vielleicht irgendwann eine coole Musiksendung drauf zu machen, aber das sind alles noch Zukunftsträume, weiß ich auch nicht. Und wenn es alle nicht interessiert, dann habe ich und Finn ein schönes Hausboot. Wir können nur ein paar Sachen anbieten und haben vor, es kommt ein Studio rein, es gibt 8 Schlafmöglichkeiten, es ist eine Küche drin, es ist ein wahnsinnig toller großer Vorraum, Wohnzimmer, ein Kreativraum und hinten dann das Studio.
Studio. Also, und du hast oben noch eine, auf der Decke, also auf dem Dach hast du, wollen wir halt für 150 Leute die Möglichkeit haben, da eine Bühne hinzuzimmern, dass man sich da auch Konzerte angucken kann, in einem kleinen, intimen Rahmen. Und ich habe so viele Ideen, was man da alles machen könnte. Ob irgendein Sender oder irgendjemand später dann denkt, ja, das sind geile Ideen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe diese Ideen.
Ja. Aber ist das denn, wenn du das Boot ausbaust, muss das dann alles so in das Boot reingebaut werden, dass es auf keiner Seite schwerer ist als auf der anderen? Also das ist quasi immer, wenn du ein, ne, weil das sonst schief ist, das Boot. Wenn
das du auf einer Seite einen fetten es hängt jetzt so weit mehr aus dem Wasser als vorher, weil es gibt eine sogenannte Bilge. Die Bilge ist der Zwischenraum zwischen dem Boden und da, wo du drauf bist. Das ist sozusagen der Unterraum, weißt du, das Boot.
Wo sich auch Wasser sammelt manchmal.
Wo sich Wasser sammelt, wo sich alles Mögliche sammelt. Und da hat Gunter Gabriel über Jahre, ohne jetzt zu disrespektiert zu werden, nein, Scheiße reingeworfen. Und zwar alles Mögliche. Diese ganze Bilge war voll. Was wir da an Müll entrümpelt haben, das geht auf keine Kuhhaut. Und jetzt, wo das alles raus ist, liegt das Boot so weit mehr über aus dem Wasser raus, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist Wahnsinn. Das war wirklich alles voll. Es ist also ein bisschen Restsperma ist noch irgendwo im Boot bestimmt vorhanden. Bin ich mir sicher von Gunter Gabriel. Aber das meiste haben wir jetzt entkernt. Es ist wirklich, also Sandstrahlern ist eine teuflische Aufgabe, da reinzugehen. Du sandstrahlst halt mit so einem Sandstrahl den ganzen Rost von diesen Eisenwänden. Das
du hast den Scheiß da so rumliegen hinterher. Du musst, der ganze Sand ist dann ja da drin.
Und den musst du dann raustragen. Den haben wir in Eimern rausgetragen. Dieser Eimer, diese Sand- und Rosteimer, die waren unfassbar schwer. Und findest da auch rein mit Atemmaske. Du kannst da nur mit Atem, sonst ist deine Lunge innerhalb von 10 Minuten, hast du wirklich echt eine Sand- und Staublunge. Also ganz übel. Das ist hart gewesen. Wer es sich angeguckt hat in meiner Story, der wird gesehen haben, dass da ganz schöne Arbeiten wie in der Hölle war das. Ja, das haben wir auch gemacht. Crazy, sonst noch Fragen? Ich kann dich bald mal hinführen. Nee, ich hoffe, du kommst auch mal vorbei. Echt?
Ja, ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, weil du auch so dein Leid geklagt hast, vielleicht kann ich irgendwie so einen Raum übernehmen oder stiften, einen Raum, so die Gäste-WC oder sowas, als wo dann so eine Plakette draufkommt,
dass ich das dann gestiftet habe. Dieser Raum, das würde mich wahnsinnig freuen. Ich wäre auch beleidigt, wenn wir nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre, die wir hier jetzt noch absitzen müssen bei Spotify, nicht mindestens eine Sendung auf dem Hausboot
machen. Vom Boot. Ja, kennst du diese Plaketten, das ist in Amerika ganz verbreitet, wenn Leute sterben, dann stiften ihre Nachfahren dann immer so Plaketten oder auch Geld für irgendwelche Parkbänke, auf denen die gerne gesessen haben. Manche kaufen auch im Central Park in New York einfach so eine Bank und stiften das und überhaupt nageln Amerikaner und auch in England ist das total verbreitet, auf alle Dinge, die irgendwie gestiftet wurden, immer ihren Namen drauf. Ich finde das so ein kleines bisschen... Jedes Mal denke ich immer so ein bisschen, ach Leute, ey, ganz ehrlich.
Ja, was mit den Leuten jetzt auch nicht. Genau, mit den Leuten, die sich das nicht leisten können. Weißt du, nur weil.
Muss man auch nicht machen eigentlich.
Nee, muss man auch nicht unbedingt machen. Finde ich auch. Jan, ich war am Wochenende, wie gesagt, in Hamburg, komme gestern wieder und habe am Tag, bevor ich weggefahren bin, ich war 4 Tage in Hamburg, den Mülleimer nicht entleert. Und kennst du Folgendes? Du schmeißt Fleischreste, Essensreste, alles Mögliche in den Mülleimer. Und dann, da habe ich so einen mit Klappe. Und dann machst du die Klappe auf und willst was reinwerfen. Und diese Wärme, die dann innerhalb dieses, du weißt, da lebt irgendwas in diesem Mülleimer drin. Du legst die Hand rein und kennst du die Wärme, die aus diesem Mülleimer rausstrahlt, der so völlig überfüllt ist, in deiner Küche steht. Du machst diese Klappe zum Reinschmeißen auf und es kommt so eine unangenehme Wärme dir aus diesem, als wenn der wirklich kurz davor ist, wiedergeboren zu werden. Also was da drin ist. Kennst du das?
Ja, ich kenne das, ja.
Oh, und das hatte ich. Das ist übel. Das ist aber, der warme Mülleimer ist auch ein gern. Manchmal muss ich die Heizung nicht anmachen, weil der Mülleimer so warm ist von dem,
ja, weil, was da weil, drin da, so rumort. Da sind Tiere, die sich entwickeln. Tiere haben sich entwickelt, im Fleisch und
im
so.
Im Fleisch und so. Und in dem Käse und in den Brotresten und in dem Salat. Mm. Und aus all dem wird wieder Tier. Du kannst eigentlich, ich kann der Jurassic Park mit dem Mülleimer, glaube ich, irgendwie nachspielen, weil ich den Müll einfach nicht wegbringe. Irgendwas wächst da, glaube ich, raus. Wahnsinnig. Ich muss dir noch unbedingt, wir wollen ein bisschen Musik machen, ich muss dir noch von dem Tag danach erzählen, weil Paulina Roginski hat nämlich zufällig meine Insta-Story gesehen, hat sich bei mir gemeldet und meinte, sie ist auch in Hamburg, ob wir nicht am nächsten Tag was machen wollen. Und da habe ich gesagt, klar, dann zeige ich dir mein Hausboot. Und dann habe ich ihr das Hausboot... Ich erzähle es jetzt mal kurz.
Noch, ja, oder? Erzähl mal kurz.
Gerne. Und dann habe ich gesagt, Paulina, Mensch, ach, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Paulina gibt einem die Möglichkeit, so Sachen, auch ein gutes Leben mal zu führen. Guten Tag mit Paulina Roginski, weil die so einen russischen, entspannten Lifestyle hat und einfach die Sachen macht, wo wir manchmal nachdenken würden oder es nicht machen würden. Das kann sie alles, sie hat so eine Freiheit, sie kann werben.
Werbung machen, sie kann alles machen und ich bewundere sie auch ein bisschen dafür, dass sie so eine Freiheit hat. Sie ruft mich an und sagt, cool, ich bin hier in dem Hotel, ich sage, ich hole dich ab und fahre mit ihr zum Hausboot und dann fahren wir dahin. Sie findet das alles toll, wir unterhalten und sie ist wirklich sehr begeistert gewesen auch und fand das auch alles da sehr schön. Ja. Und dann sagt sie, sie hat noch 2 Konzertkarten für ein Konzert an dem gleichen Abend in der Elbphilharmonie, ob ich ihre Begleitung sein würde.
Solange. Nicht im Ernst. Du warst da oder was?
Ich war bei Solange Knowles. Ich war bei der Schwester.
Die Schwester von Beyoncé.
Ja, pass mal auf, jetzt kommt's, Alter. Ich weiß, ich habe in den letzten Wochen schon genug Ärger mir eingeheimst. Pass mal auf. Ich habe Sachen gesagt mit den simultanen Übersetzer. Ich kriege immer momentan viele Mecker-Mails, dass ich mich nicht. Muss ich auch noch mal erzählen. Ich habe gesagt, simultanen Übersetzer habe ich auf der Bühne beim Festival verboten. Aus einem ganz bestimmten Grund. Alle im Publikum gucken nicht mehr auf mich, sondern auf den Simultanübersetzer. Und ich selber stehe auf der Bühne und gucke auch, während ich singe, auf den Simultanübersetzer, weil ich neugierig bin, was er da die ganze Zeit zeigt, während ich singe. Und das hält einfach, das ist der allen gehören.
Das haben die Leute verstanden. Ja. Das haben die Leute, die meisten haben es verstanden. Ich habe auch so ein paar böse E-Mails bekommen,
aber dass die
das
Leute, irgendwie Ableismus ist. Ich muss einmal, ihr ganzen jungen Ficker, ihr 22, 23, 24, Political Correctness Ficker da draußen, mal ganz ehrlich, mit eurem ganzen Empörtsein, fangt erstmal an zu leben, macht erstmal eine Sache richtig. Fridays for Future ist eine gute Sache, aber nur einmal hingehen reicht nicht. Ne? Und sich dann über aufregen, über jeden anderen, der irgendwie mal was sagt, was nicht in euren geilen, wo ihr gerade so ein geiles Mindset aufgebaut, so ein scheiß Mindset der Political Correctness. Ne? Es geht mir auf den Sack, ihr nervt mich. Dann hört das doch einfach nicht. Oder geht zu irgendwelchen geilen, aufrechten Menschen, die alles richtig machen. Ich krieg für jeden Scheiß momentan hier wieder Feedback und dann gucke ich die Leute an, dann sind die Anfang 20 und ich denke mir so, was bildest du Penner dir eigentlich ein? Aus welcher Zeit? Ich weiß ja nicht, was in 10
komm
Jahren...
Runter, egal. Komm runter, ganz ehrlich, weil wir so abdriften, habe ich das Gefühl, dann rufst du irgendwie Roland Tichy an, dann schreibst du irgendwann irgendwie für so einen Blog gegen die politische Korrektness.
Du weißt doch genau, dass ich das so nicht
meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, das sind Leute, die, weißt du, die denken dann, dass das geht, nicht, dass ich bin man alles immer richtig macht.
Ja.
Alles immer richtig macht. Pure Vernunft darf niemals siegen. Ist nun mal so.
Ja, und natürlich wünsche ich allen Gehörlosen ein tolles Konzert und ich bin auch dafür, dass die irgendwie da auch teilen. Aber dann muss der Simultanübersetzer auf alle Fälle irgendwo sein, dass ich den nicht sehen kann, während ich singe. Weißt du, was ich meine? Sonst gucke ich den
nicht. Ja. Auf okay. So einer riesigen Leinwand hinter dir vielleicht. Oder so aufgeblasen wie bei Pink Floyd.
Kommen wir weiter zur Solange Knowles Geschichte.
Jetzt geht's los. Also du warst überhaupt in der Elfie. Du warst auch schon mal da in der Elfie, ne?
Allererste Mal. Ich war total gefreut. Sie meinte, es gibt einen schwarzen Dresscode. Und ich dachte, cool, Dresscode. Ich hatte aber keine schwarzen Sachen dabei. Ich meinte, lass noch mal ins Alsterhaus fahren. Wie geil. Mit Paulina ins Alsterhaus. Alsterhaus ist in Hamburg so ein bisschen wie das KDW. Nur in klein und auch ein bisschen leerer. Irgendwie, ne? Aber sowas wie das KDW.
Also das ist ein Klamottenladen am Jungfernstieg.
Es ist ein amtliches Kaufhaus, bürgerliches, großes, reiches, wohlhabendes Kaufhaus mit einer mega Lebensmittelabteilung, wo sie oben...
Ey, ganz kurz, haben sie da nicht Gudrun Enslin geschnappt im Alsterhaus? War das nicht da? Haben sie nicht da irgendwie eine von den RAF-Terroristen?
Bestimmt.
Ehrlich, ich glaube, ja. Das war so. Die haben sie irgendwie im Alsterhaus, meine ich, oder irgendeinem Klamottenladen in der Innenstadt.
Jungfernstieg ist das, genau. Alsterhaus. Und früher mit meinen Eltern, das war was Besonderes. Ja. Erstmal nicht oft, weil es zu teuer war. Wir sind zu Karstadt gegangen, aber nicht ins Alsterhaus oder zu Hertie oder zu Horten. Naja, dann essen wir oben ein Steak und freue mich total aufs Konzert und will mit ihr noch eine schwarze Hose und mir ein schwarzes Oberteil kaufen. Und wir machen das und... Sie sagt, lass uns mal ein Champagner trinken. Ich so, super. Und dann rennen wir beide mit einem Glas Champagner durchs Alsterhaus, was ich mit niemandem auf der Welt machen würde, weil ich denken würde, da würde Olli Schulz abgehoben. Aber mit Paulina kannst du's. Du kannst mit Paulina völlig entspannt mit dem Champagner. Und alle denken so, ah, cool, Paulina. Und keiner denkt so, oh Gott, die hat ein Champagnerglas in der Hand, wenn sie hier sich die Hosen anguckt mit mir. Sie berät mich, wir kaufen eine Hose, wir kaufen auch günstig, wir kaufen mir ein Oberteil und alles ist.
Hat nicht Paulina schon mal einen Mantel gekauft?
Ja, hattest du auch schon mal
Mantel so einen braunen gekauft? Mantel, wo auch Paulina dich beraten hat?
Ich würde immer mit Paulina shoppen gehen. Und alleine dabei irgendwie ein Glas Champagner zu süffeln und da längs zu gehen und sich wohlzufühlen, weil ich denke, ich bin mit Paulina da. Alleine mit dir würde ich nicht durchs Alsterhaus gehen und Champagner süffeln mit Klamotten angucken, weißt du?
Die würden uns beide auch zusammen da rausschmeißen, wenn wir da durchlaufen
Absolut.
Würden.
Absolut, die würden auch denken, ey Jungs, hier, ihr habt hier nichts zu suchen. Egal, das geht alles und wir haben einen mega Tag zusammen. Dann kommen wir in der Elbphilharmonie an. Wir kriegen die Tickets, ich bin total aufgeregt, ich weiß nichts von Solange Knowles. Ich wusste gar nichts. Wir gehen aufs Konzert und wir als erstes in die Elbphilharmonie und du fährst so eine wahnsinnige Rolltreppe. Die ist wirklich toll angebaut. Die ist unendlich lang. Die geht so steil hoch und macht so eine Biegung und es fängt schon alles wahnsinnig exciting-mäßig an. Ich freue mich total.
Dann, Paulina und ich haben einen Spitzentag gehabt, dann treffe ich so einen Schreiberling und ich weiß, ich habe manchmal dünne Nerven und der Typ, der schreibt manchmal für sich Specs, Rolling Stones und sowas, ich kenne ihn von lange vom Sehen und immer, wenn ich mit irgendeinem Promi da stehe, kommt er auf mich zu und sagt, ey, cool, dass du da bist, Olli, und dreht sich nach 2 Minuten zu meiner Begleitung oder meinem Begleiter um und fängt ihn an, mit irgendwelchen Projekten vollzulabern. So war es auch mit Paulina. Er kommt zu mir, dreht sich sofort zu Paulina, nachdem er Hallo sagt und sagt, hier, ich wollte dich noch, du hast bei deinem Management eine Anfrage von uns, wir wollen so einen neuen Musikpreis machen und wir wollen dich gerne dabei haben. Und dann merke ich schon, ich so, ja, ist mal gut, können wir später mal drüber reden. Wir wollen ja das Konzert sehen. Er so, was ist denn du ist aber heute drauf? Ich so, nee, ich habe keinen Bock immer auf dieses Business-Gelaber. Das ist nämlich so Energy-Sucking. Diese ganzen Leute, die immer, wenn man irgendwo ist, man ist nicht eine Person, die immer über Projekte reden will. Man will auch mal einfach ein Konzert sehen. Und dann später kommt er nochmal an und meinte, ey, was war das denn? Und dann habe ich ihm das erklärt. Ich finde das sehr unhöflich. Du kommst immer halb angesoffen überall an, laberst mich voll, laberst die Leute voll. Ich war mal mit meinem lieben Freund Giesbert Knüpphausen bei Westernhagen und dann standen wir oben irgendwie im VIP-Bereich, keine Ahnung, wie wir da reinkommen sind. Mhm. Dann kommt dieser Typ an, sieht mich, redet mit mir und mitten im Satz sieht er Giesbett und denkt, oh, noch geiler Giesbett und hört mitten im Satz auf, mit mir zu reden und geht zu ihm und redet mit ihm so weiter. Ich dachte so, das ist so ein Typ, so, oh, wie geil, hier überall Leute Mucker und labern. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Das hat auch nichts mit Eitelkeit, ich find's unhöflich. Und auch jemanden, und dann geht er wieder auf Paulina zu und meint so, kennst du eigentlich Toby Popper, irgend so ein Name? Das ist ein Musiker, der genau so ein Spirit fährt. Und sie so, nee, kenne ich nicht. Und ich sehe in ihren Augen, sie möchte alles, nur nicht jetzt über diesen scheiß Musikpreis reden. Und ich so, Diggi, jetzt ist mal gut hier, Feierabend mit dem Musikpreis, laber mal mit deinen Freunden, wir labern hier mit unseren Freunden. So, und es war, und Leute kriegen das so mit und denken so, oh, Olli Schulz ist hier und macht hier gleich Rabatt.
Unsympathisch. Wo ist der Gebärdensprachendolmetscher für diesen Streit?
Erstens das. Ich sehe Andreas Borcholte vom Spiegel, der auch da ist. Ganz liebe Grüße, mit dem ich mich nie unterhalte.
Liebe Grüße
an
den Spiegel.
Der auch niemals ankommen würde und mit irgendeinem Projekt reden würde. Weil der
da ist der Spiegel zu fein. Die Spiegelleute wissen, wie das geht.
Genau.
Da gehört sich, außerdem sind die eh getretene Hunde wegen Relotius und dem ganzen Scheiß und so. Es hat der eine, Juan Moreno, der das alles aufgedeckt hat, auch noch ein Buch veröffentlicht über diesen ganzen Relotius-Skandal, über diesen Beitragsfälscher. Und ich habe darüber den Artikel gelesen, und zwar bei Spiegel Online. Das ist, glaube ich, so maximal demütigend, wenn der eigene Journalist aus dem eigenen Haus einen anderen Journalisten aus dem eigenen Haus des Betrugs überführt hat und dann das Buch veröffentlicht auf eigene Faust so ein bisschen und dann die Besprechung dazu bei Spiegel Online steht.
Ja, das ist das Beste. Es hat aber auch, okay, kurz weiter die Geschichte noch.
Ja, Entschuldigung, du warst bei
Solange Knowles. Dann kriege ich raus, der schwarze Dresscode war, weil sie wollte, dass sich alle schwarz fühlen an dem Abend, weil es ein Black Power Abend war. Weil sie steht da mit 25 schwarzen Musikern auf der Bühne. Mhm. Es ist eine feministische, afroamerikanische Performance gewesen, die da stattgefunden hat. Es waren 25, oder ich habe nachgezählt, 23 Musiker auf der Bühne und 8 Tänzerinnen. Die Tänzerinnen hatten alle hatten rosa Sachen an. Die Tänzerinnen rosa Geil. Badeanzüge kamen auf die Bühne, standen da steif und dann ging es los. Und Jan, ich weiß, dass das jetzt hier nicht das ist, was die meisten denken zu hören. Ich fand's grottenschlecht. Ich fand's unfassbar. Ich habe selten so eine aufgesetzte Kunstscheiße gesehen. Und weißt du was? Für alle, die jetzt denken, ich verstehe keine schwarze Kultur oder sonst was. Olli. Pass auf, hör mir zu, ganz kurz. Es war so, als wenn Beyoncé Knowles zu ihrer Schwester gesagt hat, pass mal auf, hier sind ein paar Millionen, mach irgendeine Kunstscheiße, nerv mich nicht, sei nicht neidisch auf mich, ich bin die Queen of Pop, du kannst irgendwas anderes machen. Und so kam es genau rüber. Und jetzt für alle, die jetzt sofort denken, ah, das raffst du nicht und so, die meisten Leute, ich habe in die Gesichter geguckt, die meisten Leute haben nichts dabei empfunden.
Was macht sie in den Film? Ganz kurz, was macht sie
in
den Film?
Es ist avantgardistisch, es ist so, da waren so Bläser auf der Bühne, die hatten so alte, so tuba-mäßige Instrumente, also, und das war alles schief und verstimmt und der Sound war scheiße. Der Sound war, und diese Tänzerin, diese Tänzerin standen in die Waschmaschine und haben so 3 Schritte nach vorne, dann haben sie so verbeugt, das sollte so kunstmäßig sein, dann hat die so manchmal so lange Intros für die Songs, dann hat der Drummer auch ein Megabeat gespielt, dann haben die Bläser schief eingesetzt, dann hat sie gesungen und auf unserer Höhe saß Nikita Thompson, die kennst du vielleicht, mit so ein paar Mädels, ja, und die sind mega abgegangen. Und ich habe wirklich gedacht, okay, ich bin zu weiß, ich fühl's nicht, ich würd's so gern, ich möchte Teil dieser ganzen Sache sein, ich möchte es verstehen, aber ich hab's nicht gefühlt. Ich hab da gesessen und dachte, das ist die größte Scheiße, die ich seit Jahren gesehen habe live.
Olli, da ganz ehrlich, vielleicht fühlst du es einfach nicht.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe danach die Kritiken gelesen und im Spiegel steht auch, hab nicht Borcholte heute geschrieben, es war eine
Weltsensation, es war eine Performance, es war ein Statement, es war alles. Und ich würde so gerne, ich habe mir danach Videos von ihr angeguckt, die Songs sind cool und so. Ist nicht alles komplett mein Ding, aber um das ganz kurz zu sagen, wegen ob ich was ich fühle oder verstehe und wegen weiß, schwarz, den ganzen, damit das nicht in falsche, ich war 95 mal, ich habe früher viel, was weiße Mittelstandsjungs gehört, Punkrock gehört, Popmusik. Und 95 habe ich ein paar Freunde besucht, da war ich schon Ordner einer großen Freiheit. Und es war ein Abend und George Clinton hat gespielt mit dem Parliament of Funk, mit den Musikern. Und ich war da alleine und es war eine Offenbarung für mich. Es war jenseits von allem, was ich an Punk und meiner Musik gesehen habe. Ich glaube, das war der Moment, das war eine Initialzündung, wo ich so, ja, so Jazz, Soul, Funk und so ein bisschen besser verstanden habe. Danach habe ich mir angefangen, diese Platten zu kaufen. Ich habe mir Curtis Mayfield in der Fabrik angeguckt. Ich habe wahnsinnig viele, ich will auch gar nicht dieses jetzt so das auf dieses Thema so lenken, aber ich weiß schon, was ich da an Musik gut finde und es ist egal, welche Kultur das entspricht. Für mich war das richtig aufgesetzte Scheiße. Von vorne bis hinten. Es war die schlecht, es war auch, wie sie dann so getanzt hat und dann sind so hinten, ein paar haben gekreischt und der Rest saß rum. Ich bin ratlos gewesen. Im Welt Online habe ich auch einen Verriss gelesen, den ich gar nicht jetzt irgendwie unterstützen will, weil ich eigentlich die Welt sonst nie lese. Viele haben das abgefeiert. Ich bin null reingekommen in diesen Abend. Und dann, vielleicht hat mich auch nur dieser Schreiberling vorher genervt, aber auf alle Fälle...
Es ist immer so ein bisschen, ey, du weißt doch, wie das ist mit Publikum. Das ist, du hast doch selber, bist so oft auf Tour und jeder, der mal auf einer Bühne gestanden hat und das auch regelmäßig macht oder so, weiß, Publikum ist a bitch. Du weißt einfach nicht, es kann ein Wimpernschlag, ein Flügelschlag von einem Schmetterling irgendwie dazwischen liegen.
Warst du schon mal in der
Elbphilharmonie? Und die Chemie stimmt nicht.
Ja. Warst du in der
war noch nie in der Elbphilharmonie. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich ekel mich schon vor dem Haus so ein kleines bisschen, weil mir das ein bisschen zu sehr abgekultet wird. Alleine, wenn das Haus größer ist und wichtiger ist, ein größerer Star als die Künstler, die da auftreten, wenn die Leute nur deswegen kommen, weil sie mal die geile Architektur sehen wollen, das fuckt mich schon so ein bisschen ab. Das haben wir schon mal besprochen, glaube ich, in der Sendung. Sogar so, dass wir einen Weihnachtszirkus da mal machen wollten und da haben wir gesagt, nee, komm, das wollen wir wollen nicht.
Nee,
unsere Egos halten sich aus, dass der Veranstaltungsort größer ist als
wir beide. Ich habe auch auf der letzten Tour die Möglichkeit gehabt, dann die Musikhalle genommen, altehrwürdigen Laden. Das fand ich richtig toll. Aber um nochmal ganz kurz das abzuarbeiten mit diesem Konzert. Ich habe mir das alles anguckt. Ich finde die Platten, ist jetzt nicht ganz meine Musik, ganz klar. Aber an dem Abend war das so, vor allem, weil das Publikum sitzt drumherum. Und ich finde, die sahen in ihren rosa Kostümen und so auch alle so unglücklich da aus auf der Bühne, wie die da so gestanden haben. Und dann hat auch diese gesamte Band nie zusammengespielt. Und ich finde, das war alles schief und krumm. Und das war auch nicht jazzy. Hey,
Olli, aber vielleicht hast du einfach vielleicht hast du auch einen scheiß Tag gehabt. Ich habe so viele Leute, kenne ich, die da waren. Cat Frankie war übrigens auch da. Von der habe ich das zum ersten Mal gesehen bei ihrem Instagram-Account, dass sie da irgendwie im Publikum gesessen hat. Okay, Cat Frankie war da, du warst, also alle haben gesagt, was für ein Event und was für ein Happening und wow. Und vielleicht hast du einfach einen schlechten Tag gehabt. Und das hat einfach, die Chemie war nicht da.
Keine Ahnung. Aber weißt du was, es ist so, eigentlich, ja, ich weiß es nicht, sorry, ich habe es einfach nicht gefühlt. Danach bin ich noch...
Oder du hast das Gefühl gehabt, dass... Ja.
Wir mussten zum Glück früher weg. Paulina musste noch hat noch einen DJ-Abend gemacht bei einer Firma. Da wurde sie eingeladen als DJ und da bin ich noch mit hingegangen danach auf der Reeperbahn, wo sie dann für eine Firma, dessen Namen ich nicht sagen will, aber eine Elektrofirma aufgelegt hat. Und dann haben die Leute mich erkannt und musste ich noch so kurz an Tresen und hab dann nach Autogrammstunde gegangen und dann bin ich nach Hause gegangen und hab noch lange über diesen Solange Knowles-Abend nachgedacht. Weil mich das auch, ich hätte es jetzt auch milder sagen können, aber es war genau das, was ich da empfunden habe. Und ich weiß auch, dass das bestimmt, ich glaube, dass die Musiker, ganz meine kurze Analyse, die Musiker und all die Leute sind wahnsinnig gute Leute, aber das wurde alles von jemandem zusammengeführt, der sehr, sehr gerne Kunst machen will, aber es eigentlich noch nicht so richtig beherrscht. Das ist aber auch nur meine Meinung.
Das ist, ich finde das, ich meine, allein wie schwierig das ganze Setup, dass sie die Schwester von Beyoncé ist, The Queen. Da kommst du, erstmal ist das total mies.
Und das ist auch echt das Miese. Hast du Beyoncé, hast du diesen Film gesehen und kennst du dich ein bisschen mit der aus? Ich finde die inzwischen... Ich finde die auch echt krass. Wirklich, ich habe mich da selten, aber ich finde die auch wirklich cool und alles, muss man auch mal sagen. Und wahrscheinlich denkt die Schwester sich, du bist im Schatten von Beyoncé, du musst was komplett anderes machen, sonst wirst du immer verglichen. Deswegen hat sie diesen avantgardistischen Ansatz gesehen. Und ich finde alles in solchen Sachen auch cool und so. Aber dieser Abend, ihr könnt mir, bitte beschimpft mich jetzt nicht dafür. Vielleicht bin ich wirklich einfach raus aus der Zeit gefallen.
Beschimpft
so.
Mich doch vielleicht einfach stattdessen. Also beschimpft, ich habe diese Woche und letzte Woche auch relativ wenig Hass abbekommen. Mein Hassometer ist so ein bisschen abgesackt. Also der Tank ist nur halb voll.
Ich bin übrigens, auch,
ich,
ja.
Nee, ich freue mich immer, dass Leute immer noch seit, ich glaube seit letztem Jahr, schicken die immer die Flammlachspreise. Der Flachs, regelmäßig geben mir völlig fremde Leute von irgendwelchen Jahrmärkten durch, wie der Flachs gerade steht. Da haben wir ganz, ganz lieben Dank für. Der Flammlachs ist eine Spezialität, die in Köln nur in Weihnachten, um Weihnachten rum gegessen wird, in Berlin eigentlich auch, aber es gibt offenbar Jahrmärkte, wo die rund ums Jahr gegessen werden. Und ich habe gerade eine Mail bekommen, eben gerade eine Flachs-Mail, gerade eben, vor wenigen Sekunden. Und warte mal. Hey Jan, es ist der Flachs in, finde ich gleich wieder. Also irgendwo ist der Flachs bei 8 Euro auf jeden Fall. Und dann werden mir mal Screenshots mitgeschickt. Und relativ wenig Hass, aber viel, dass Leute sagen, ey, warum, was hat Olli denn gegen Gebärdensprachendolmetscher? Schreibe ich immer zurück, Olli mag keine Behinderten.
Ja.
Einfach weil die.
Dankeschön. Das hilft mir unwahrscheinlich. Und jetzt sagst du
auch noch, Olli ist einfach ein Menschenfeind.
Olli mag auch keine afrikanische Kultur, kannst du jetzt auch noch dazu schreiben, weil er Solange Knowles nicht verstanden hat.
Oh, das. Ja, genau. Und das schreibe ich meistens zurück, aber dann kommt dann oft nichts mehr. Okay. Dann wird wahrscheinlich irgendwie diskutiert, was man jetzt von Jan und Olli halten soll. Jetzt, wo das alles irgendwie früher war.
Jetzt, waren wo alles rauskommt. So. Jetzt haben wir halt echt
verändert. All den Jahren.
Jetzt findest du Solange Knowles nicht gut und so. Doch, die finde ich ganz gut. Ich packe jetzt einen Song mal auf die Liste. Und zwar von, ich habe vom Parliament of Funk geredet, von George Clinton, Bootsy Collins, legendäre Funkband der 70er Jahre. Jede Platte finde ich ein Hörerlebnis. Von 76, Clones of Dr. Funkenstein. Wahnsinnig gutes Wortspiel. Clones of Dr. Funkenstein. Der Song Getting to Know You. Den packe ich jetzt mal vom Parliament. Eigentlich Parliament of Funk. Hier steht nur Parliament. Packe ich jetzt mal auf die Fidi und Bumsi-Liste, wo ihr immer eure Lieblingshits hört. Und weil genau. weil ich gerade auch noch geredet hatte, packe ich noch, von welchem Gitarristen hatte ich gerade noch geredet? Ich hatte gerade noch, wo ich in den 90ern auf dem Konzert war.
George Clinton.
George Clinton ist vom Parliament of Funk. Ich meinte natürlich nicht Bootsy Collins, ich meinte I'm Your Pusher Man. Wie heißt er denn nochmal? Curtis Mayfield natürlich, Pusherman packen wir noch.
Ich habe diese Woche nichts anderes gemacht, nachdem ich das Nils Frevert Album runtergehört habe, bin ich dann gewechselt und bin bei Trettmann hängen geblieben. Hast du das Album schon gehört?
Nee, das habe ich noch vor mir. Und wie ist es?
Also ganz ehrlich, es ist wirklich unfassbar gut und ich hoffe, heute ist Sonntag. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich habe es extra nochmal am Donnerstag gepostet. Alle Leute müssen bitte das Album streamen bei Spotify, damit Trettmann auf 1 kommt mit dem Album. Es geht, glaube ich, Andreas Gabalier gegen Trettmann. Und man muss mal eine Sache über Trettmann sagen. Und man kann auch über Chemnitz und Sachsen und den Osten sagen, was man möchte. Aber die interessanteste deutschsprachige Musik kommt zurzeit aus fucking Sachsen. Und Trettmann,
die ganz ehrlich, coolen, Ronny, Hand aufs Herz, die meisten coolen Bands kommen momentan aus Ostdeutschland. Und die größte Band Deutschlands, Rammstein, kommt aus Ostdeutschland. Und Kraftklub kommen daher und ganz viele. Sollen mal alle Westis, die jetzt immer noch irgendwie rumbesten, mal schön die Fresse halten. Also
ja, und Trettmann, ganz ehrlich, also der Sound, also Kitschkrieg sowieso, ne, das Produzentenduo, mit dem er zusammenarbeitet und seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren jetzt. Das ist wirklich, der Sound ist wirklich unfassbar. Also das ist wirklich so neu oder so jetzt klingt nichts anderes. Ein ganz tolles Album und jeder Song ist wirklich gut, er ist wieder wahnsinnig persönlich, lyrisch, gigantisch gut. Der absolute Hit, ich weiß nicht, ob es als Single rauskam, zusammen mit Ali Neumann, ist Zeit steht. Das wird, glaube ich, so ein echter Wahnsinn, so ein Disco-Ding werden. Zeit steht, packe ich mir auf die Liste. Und dann Stolpersteine hatte ich schon letztes Mal. Ich finde auch echt gut Bye Bye aka Delicious. Ist auch wirklich unfassbar gut. Hat auch einen Song geschrieben, ich glaube, für seine Tochter, also auch sehr persönlich. Und dann habe ich diese Woche tatsächlich, nachdem ich das Album sehr oft gehört habe, mir die alten Ronny Trettmann-Sachen noch angeguckt. Und vielleicht, pass mal, wir machen mal Zeit steht, Bye Bye aka Delicious auf die Liste und vom aktuellen Album Trettmann, was bitte jetzt, also bitte mal ganz ehrlich, streamt das bitte so sehr, dass Trettmann, dass er nie wieder weggeht von der 1 und Andreas Gabalier da schön in den Bergen bleibt mit seinem Album.
Aber Andreas Gabalier hat eine schwere Trennung, habe ich gelesen.
Hat eine schwere Trennung hinter sich, ja, aber ganz ehrlich, soll sich mal nicht so anstellen. Ja, Kohle ohne Ende und ist auch so ansonsten ein fröhlicher Typ. Ronny Trettmann mit Großvater. Nee, weißt du?
Ja,
Andreas Gabalier, weißt du?
Brauchen wir nicht drüber reden. Also wirklich.
Weiß genau, was ich meine. Ronny Trettmann, also der alte Trettmann, bevor er Trettmann wurde, da hieß er noch Ronny Trettmann. Da hat er auch noch gesächselt übrigens. Das finde ich eigentlich ganz gut. Großvater von 2008 auch nochmal aufs.
Ja, das kenne ich alles auch noch. Drauf. Ich muss sagen, ich finde die neuen Sachen deutlich besser.
Natürlich deutlich besser. Ich fand's nur interessant, die Bandbreite mal, den Spagat mal zu sehen. Und auch das Development, die Evolution, die da stattgefunden hat. Echt, es ist wirklich, also Trettmann und Kitschkrieg und, weißt du, das Schlaue und das Geile an Kitschkrieg, erstmal wahnsinnig, wahnsinnig produziert, wirklich unfassbar gut produziert, bei, bei Zeit steht mit Ali Neumann, es gibt so einen so ein Chor von ihr, den sie dann selbst einsingt, der ist irgendwie gesampelt und allein den so dosiert einzusetzen, das ist so ein geiler Ohrwurm, du freust dich jedes Mal drauf, aber es ist auch nicht zu viel, nicht zu wenig, es ist wirklich perfekt. Bei Stolpersteine, das Audiologo, das den die Audio Fingerabdruck von Kitsch Creek so abzukürzen, dass eben dass man nur das K-K-K-K-K hört, weil es nicht weil es einfach nicht passt, da irgendwie Kitsch Creek in Stolpersteine reinzuballern, um da irgendwie seinen Namen zu droppen, sondern einfach man da sensibel vorgehen muss. Das ist wirklich wahnsinnig hohe Kunst und das ist echt ein richtig, richtig gutes Team. Ich hoffe, die hören nie auf, Sachen zusammen zu machen, Trettmann und Kitsch Creek und das ist wirklich also phänomenal. Ja, wir reden gleich weiter. Dann erzähle ich dir, was in der Zwischenzeit passiert ist, in der Pause gleich und dann reden wir gleich weiter.
Yeah, bis gleich.
Bis gleich.
Ja, also ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Ja, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
Ja, und ihr kriegt auch hier bei Fest und Flauschig, der großen Sendung. Wie heißt denn die Sendung heute? Ja.
Weiß ich nicht ganz genau. Lass uns das am Ende entscheiden. Ich habe dich eben angelogen, Olli. Es war natürlich keine normale Woche. Das war eine ganz schön crazy Woche, Alter. Ich finde das ehrlich gesagt.
Warum lügst du mich
seit
an?
Wochen?
Warum
seit,
lügst du mich
nee,
an?
Ich habe dich nicht angelogen. Ich finde es einfach nur toll, dass wir haben so eine innige Beziehung, dass die Sachen, die so in meinem Businessleben so ablaufen, dass die einfach keine Rolle spielen. Hier geht's ums Menschliche zwischen uns. Das finde ich eigentlich ganz
auch.
Gut. Nee, diese Woche ist hat die News gebreakt, dass wir mit der Fernsehsendung aufhören und eine neue Fernsehsendung bekommen. Ja, also das ins Hauptprogramm geht nach also 6 Jahren Wassertreten. In der absoluten Bedeutungslosigkeit.
Und jetzt ab nächstes Jahr moderierst du den großen Preis auf ZDF oder was?
Ich moderiere ab nächstem Jahr die Tagesschau. Und zwar zusammen mit Jan Hofer im Doppelpack.
Das ist geil. Der eine macht Gags, der andere ist für Serious Stuff zuständig.
Ich mach Beatbox, er macht Nachrichten. Ja. Für junge Leute. Tagesschau wieder für junge Leute attraktiv zu machen.
Du sitzt ja im Polizistensohn-Outfit. Ja. Was machst du denn für eine neue Sendung?
Das verrate ich natürlich alles noch nicht. Aber das Ding ist, das Neo-Magazin läuft quasi Ende des Jahres. Es ist auch kein Ende, nicht wirklich, kann man gar nicht so sagen. Sondern die Sendung verschiebt sich einfach. Wir gehen einfach wirklich ins Hauptprogramm. Der Witz wird Wirklichkeit. Und zwar erst nächsten Herbst. Also von Januar bis Herbst würde ich dann ab nächstem Jahr bei dir ein bisschen abhängen und mal gucken, was du so machst.
Ja. Einfach ein bisschen. Kannst du mit Leute, auf Tour kommen, das, Shirts verkaufen.
Shirts verkaufen oder irgendwie die Gitarre stimmen, irgendwas.
Oder
im
rosa Anzug auf der Bühne stehen und so avantgardistische Moves machen. Alles möglich.
Ja, in der Elfie. Vielleicht komme ich dann endlich auch mal in die Elfie. Ja, das ist das, was diese Woche war. Und das ist tatsächlich ein ganz schöner Akt gewesen. Es hat echt,
Warum?
Ohne da jetzt zu viel Details zu besprechen, aber du weißt ja, wie das ist beim Fernsehen. Das ist ein großer Dampfer. Also sowohl so eine Fernsehsendung ist ein großer Dampfer, als auch so ein Fernsehsender ist noch ein viel größerer Dampfer. Das ist wie so ein Hafen. Und da wurde quasi so ein neues Dock gebaut und das dauert eben so ein bisschen. Und unser Dampfer, das ist ja, man denkt dann immer so, ja, das kann man alles einfach entscheiden und dann geht man da hin. Und weißt du, ich beneide dich ja oft, wenn du dann auf der Bühne bist, dass du dann einfach eine Gitarre hast und auch mal eine kleine Tour machen kannst mit einem Schlagzeuger in irgendwelchen Mini-Locations. Aber so eine Fernsehsendung ist ja dann schon echt, das betrifft viele Leute und viele Leute, die seit vielen Jahren da irgendwie dran arbeiten, dass das alles gelingt. Und das ist auch nicht so die Behauptung von Teamwork, sondern das sind wirklich viele Leute immer. Und ja. Dann dauert es auch ewig, bis man dann sowas hinbekommt, dass es dann klappt. Und das hat jetzt fast 1,5 Jahre gedauert tatsächlich, bis wir das jetzt irgendwie so eingedealt haben, dass es alles irgendwie funktioniert. Und deswegen war das schon, das war schon wichtig. Das war schon eine wichtige Woche. Ganz ehrlich.
Ja, aber ich weiß genau, Gefühl, ja, Jan, aber sorry, wenn ich jetzt ein bisschen disillusioniert bin. Ich weiß genau, wie es weitergeht. Ich weiß, da hast du eine Sendung, das wird eine mega erfolgreiche Sendung im ZDF, dann wirst du irgendwann doch noch der Kultmoderator und nimmst doch noch Tommys Erbe ab, kaufst dir ein Haus im Malibu, schreibst in 30 Jahren eine Biografie, wo dann an 2 Seiten so irgendwie ganz kurz, ja, Olli Schulz, ich erinnere mich, er war ein lustiger Liedermacher.
Aber falsch schreiben, Oliver Scholz schreibe ich dann.
Ja, TZ am Ende. Ja, Olli Schulz, ich erinnere mich an ihn, er war ein lustiger Liedermacher, wir hatten ein paar witzige Momente und irgendwann ist das dann. Ich bin dann mehr
das ins
Avantgardistische gegangen.
Das wird nie passieren.
Ich habe genau gezählt. 3-mal wurde Mike Krüger erwähnt in der Thomas Gottschalk Biografie, aber auch
in der zweiten
nur noch einmal.
Das finde ich echt tragisch, weil Mike Krüger ist wirklich ein lustiger Typ, genauso ja, wie Karl Dahl.
Vor allem ist Mike Krüger auch echt ein cooler Typ. Also so, ich glaube, der ist ziemlich so im Alter auch nochmal. Ich habe den neulich zufällig getroffen, ich habe aber nicht mit ihm geredet, ich stand neben ihm. Aber er hat mich auch nicht erkannt oder so, sonst was. Aber ich war mit Olli Dittrich unterwegs und da kam der zufällig in den Laden rein und die beiden haben sich unterhalten. Und ich dachte so, Alter, ich sitze hier irgendwie mit Olli Dittrich und dann kommt gerade Mike Krüger rein. Das sind die schönen, glücklichen Momente meines Lebens, die ich eigentlich gar nicht teilen will. Und dann bin ich auch nicht zu Mike Krüger gegangen und habe gesagt, Mike Krüger, geil und so, sondern der war da irgendwie mit seiner Frau, Lebensgefährtin, Frau, glaube ich, wirkte irgendwie anständig. Er hat auch gar nicht lange, so wie ein Typ mit dem.
Er hat nicht rumgefickt, er hat keinen Haschisch gespritzt, er sah ordentlich aus, er war ordentlich gekleidet.
Anständiger
nicht
Typ.
Nicht wie Gottlieb Wendehals, irgendwie ein bisschen Kacke am Mund noch oder so, sondern so shit.
Ja, Jan. Zu deiner Sendung, ja. Also wenn das dann kommt, also
hast ich du wollte jetzt, ich weiß, ich will mich jetzt nicht wichtig machen, aber ich vorhin so, so bescheiden gesagt habe, es war nichts, das war schon, mir ist schon großer Stein, hat sich im Millimeter bewegt.
Das ist der gleiche und große Stein, der dir vom Herzen fällt, wenn ich über meine Platten hier in der Sendung rede, weißt du, das ist auch eine Sache.
Es ist immer was anderes, weil du machst ja Werke, du bist ja ein Werkkünstler und ich bin eher so ein, ich bearbeite die Fläche, ich bin wie so ein, ich mach Zirkusauftritte jede Woche und es auch, kann auch jede Woche neu wieder scheiße werden, manchmal ist es ganz geil, manchmal ist es mittelmäßig, manchmal ist es aber auch richtig
Platten,
scheiße.
Kann bei meinen Platten auch so sein, also so ist das jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz gratuliere ich dir noch nicht, sondern ich bin gespannt auf die neue Sendung. Das kann ich nicht sagen.
Genau, ich nämlich auch. Ich bin auch wahnsinnig gespannt. Und vor allen Dingen wird es jetzt, ich weiß gar nicht, ich finde, soll man das jetzt so beenden mit einem großen Finale? Das ist ja Quatsch eigentlich, was geht ja weiter, ist ja bescheuert.
Setz dich doch einfach in die letzte Sendung Wein mit Elton und erzähl, wie schön das war. Und dann führt die Bühne nach unten. Und dann
war das bei Raab so?
Ja, das muss ich sagen, das war ein echter Moment, wo Raab die Tränen unterdrückt hat und Elton saß irgendwie genervt daneben. Ich finde, das ein ziemlich surrealen.
Weil für Elton geht das Leben ja weiter, ne?
Ja,
der muss ja, ja noch arbeiten.
Ich glaube, der war wirklich ergriffen, Stefan Raab. Und ich glaube, dass Elton einerseits ihn liebt, aber andererseits hasst dafür, dass Stefan Raab ihn zu Elton gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Dass der so ihn, also er saß daneben und hat ihn dann auch noch irgendwie die Hand auf die Schulter. Aber ich fand das eigentlich trotzdem mir egal. Ich habe ich vermisse Stefan Raab immer noch ein bisschen im Fernsehen manchmal. Wenn ich mir so auf YouTube,
Ich höre so Gerüchte, dass Stefan Raab wieder da ist. Also ich habe gehört, dass es in Produktionsräumlichkeiten in Köln-Mühlheim, in den alten Schlag den Raab-Studios, also spätestens seit Luke Mockridge mit der Great Night Show letzte Woche an den Start gegangen ist, kann sich doch Stefan Raab das jetzt nicht bieten lassen, dass er da sein Zepter abgenommen bekommt in den Räumlichkeiten von
Wieso? Er hat doch selber seinen Zepter runtergelegt, also abgelegt.
Nein, ich habe gehört, dass Lukes Show sogar in dem Studio gedreht wird von Stefan Raab. Musste das nicht vorher entweiht werden? Musste nicht einer vom Vatikan vorher kommen und da irgendwie, glaube ich, ein Schaf schächten oder sowas auf so einem Altar, damit der Heilige Geist da nicht mehr drin wohnt?
Das kontaminiert werden, ja, keine Ahnung.
Also ich habe gehört, dass Stefan da jetzt mit dem Elektroroller immer mit so einem Tretroller durch die Räumlichkeiten fährt und guckt, ob alles okay ist und so und weiterhin fleißig produziert oder neue Ideen sich ausdenkt für Butlers. Der hat ja mal so einen geilen Duschkopf gemacht. Vielleicht kommt da mal irgendwie was Neues. Und Fernsehsendungen, ich glaube, der ist wieder da. Cool. Der ist ja auch erst, ich glaube, 51. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich fand das ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz toll und respektvoll irgendwie. Das hat er ganz toll, also wirklich echt krass, dass er es gemacht hat, aufzuhören und dachte, ey, das ist ja geil, dass das durchzieht. Aber dann war er ja mit dieser komischen, wo Joko das moderiert hat, diese Sendung, wo irgendwie diese Unternehmershow hat er doch irgendwie produziert.
Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Kann er die Finger nicht davon lassen.
Ich finde es am besten, wenn er einfach selber sich wieder irgendwo hinsetzt und moderiert und ein paar Sachen macht. Ich habe auch vorgestern gerade nachts auf YouTube lief, wurde mir so angezeigt in der Timeline oder angeboten, Stefan Raab ist auf der Parkbank und wird von Leuten in Köln angesprochen, wo er sich da so hin und wo er so Zeitung liest. Und es ist immer noch wahnsinnig witzig, wie die Leute ankommen, wie unverschämt die Kölner da sind und dann ihn einfach nicht in Ruhe lassen. Auch. Also ich meine, es wurde ja extra gefilmt dafür. Wahnsinnig grenzüberschreitende Leute teilweise da auch so, die ihn da so erkennen.
Ja, das ist aber auch Köln. Das ist aber auch Köln. Deswegen bin ich nicht mehr so gerne da. Berlin, da redet keiner mit einem. Das ist wirklich viel besser, viel angenehmer. Ich habe letzte Woche eine Sache vergessen zu sagen. Ich habe es fast angerissen. Das haben mir dann schon Leute von sich aus geschickt, weil sie wahrscheinlich geahnt haben, was ich erzählen will. Ich habe den neuen Film von Werner Herzog gesehen, über Michael Gorbatschow. Letzte Woche fiel das Stichwort, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ein legendärer Satz, den Gorbatschow zu Honecker gesagt hat, als der das nicht hinbekommen hat, die DDR umzumuddeln, und dann ist alles zusammengefallen. Und ein ganz rührender Film, und zwar inzwischen bei Werner Herzog ja sowieso so ein bisschen Man dachte immer, ich habe immer vor vielen Jahren angefangen zu denken über Werner Herzog, krass, was er das in dem verrückten Kinski ausgehalten hat und sowas. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist Werner Herzog auch schon ganz schön Koko-Banana selber verrückt.
Ja, aber komplett verrückt, aber positiv verrückt, aber der ist auch schon sehr lange sehr verrückt.
Positiv bekloppt.
Ja, der hat wahnsinnig manische Sachen gemacht, also unglaublich. Ich habe, es gibt dieses, da ist es für mich immer noch eine unglaubliche Geschichte, als er 27 Jahre alt war, ist dann eine Filmkritik in Paris sehr, sehr krank geworden. Mir ist der Name entfallen. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Und er hat sich dann überlegt, von München über die Alpen nach Paris zu wandern irgendwie. Oder so eine zu Fuß. Und er hat gesagt, wenn er
über die Alpen, so ein Umweg. Ja, er kann einfach nach Westen laufen.
Ja, ja, nach Westen.
Von München über die Alpen nach Paris.
Er ist irgendwas im Winter, vielleicht auch Alpen, übers Wandern durchs Eis. Ich suche gleich nochmal raus, wie das heißt. Das ist ein Hörbuch, das er selber liest, darüber, wie er 6 Wochen zu Fuß nach Paris geht, weil er glaubt, dass diese Elsa, wie heißt die Königin?
Elsa von Eiskönigin, Elsa und Anna.
Warte, jetzt muss ich kurz gucken.
Elsa ist übrigens lesbisch. Elsa ist lesbisch, coming out. Hat mir einer von Disney gesteckt letztens, dass sie wohl lesbisch ist. Ja, Elsa ist lesbisch. Habe ich mir echt gesagt auch schon gedacht im ersten Teil.
Vom Gehen durchs Eis heißt das Buch. Und das Buch ist ein Tagebuch, was er geschrieben hat, als die Filmhistorikerin Lotte Eisner schwer erkrankt war. Und er ist 22 Tage zu Fuß durchs Eis gelaufen und hat ein Buch geschrieben, ein Buch, was er jetzt auch nochmal eingelesen hat. Und das alleine zu machen und zu sich selber zu denken, durch meinen Gang dahin nach Paris wird Lotte Eisner überleben und wird wieder gesund werden. Und deswegen mache ich das alles. Das hat er gemacht, was ein sehr aberwitzig sich anhört. Sie hat dann tatsächlich bis 1983 gelebt. Das Ganze ist 1974 passiert. Da war sie schwer krank. Hat dann noch 9 Jahre gelebt. Er sagt dann, ein Mensch, der zu Fuß kommt, ist nie gewalttätig. Solche Sätze fallen da. Also alles, was ihm durch den Kopf geht. Und öffnen Sie das Fenster, seit einigen Tagen kann ich fliegen, hat sie dann zurückgeschrieben. Mhm. Also es ist
der neue Film von Werner Herzog, auf jeden Fall über Michael Gorbatschow, der weit über 80 ist, einigermaßen noch ganz gut ist, ganz gut gesundheitlich zu Fuß ist, ganz gut beisammen ist.
Ist es ein Porträt, geistig
sowieso. Oder? Es ist ein Porträt über seine, wie er das geworden ist, was er wurde. Es ist sehr kompakt, also nur 90 Minuten lang. Ich habe es gesehen, bei iTunes in Amerika. Und es ist wirklich vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich auch zum Beispiel an Tschernobyl schön. Und ich weiß gar nicht, ob das Russen nicht mögen, ob das irgendwas ist, was dann so gegen die, ob das nur ein Gerücht ist. Ich finde es vor allen Dingen schön, wenn es wird einfach die Biografie und das Menschliche und die menschlichen Seiten beleuchtet. Wenn du in Westdeutschland aufgewachsen bist, hast du es dann doch immer sehr holzschnittsartig so mitbekommen, was da drüben abgeht. Und dass eben auch in diesem merkwürdigen, damals kommunistischen Land in der Sowjetunion Zwischentöne möglich waren, dass da jemand wie Gorbatschow an die Spitze gekommen ist. Was ich gar nicht wusste, dass, glaube ich, die 3 Leute, die eigentlich vor ihm das Politbüro geleitet haben, dass sie einfach gestorben sind. Innerhalb von wenigen Monaten sind die alle tot umgefallen, weil das so uralte Typen waren. Und er war halt so ein junger Mann, der damals irgendwie echt zur Hoffnung war. Und dann haben sie ihn echt, wusstest du, dass der abgesägt wurde? Ich habe das völlig vergessen.
Doch, ja.
Völlig verdrängt, dass das gegen ihn geputscht wurde. Der war eingesperrt in Hausarrest und so und das Militär oder irgendwelchen anderen
Apparatschicks. Erinnere ich mich noch dran. Genau. Und dann kam Jelzin nämlich, ne? Das war der wurde
genau.
Davon, ja, genau. Doch, das war auch damals einigermaßen in den Medien präsent. Ich war da noch relativ jung.
Ich habe das fast wirklich völlig verdrängt. Aber zum Beispiel Gorbatschow ist bekannt geworden, dass er einfach, also ist ein einfacher Mann, Landarbeitersohn, aus ganz einfachen Verhältnissen. Und der hat sich beliebt gemacht bei der Basis in der Sowjetunion, weil der zu allen Treffen und allen politischen Veranstaltungen ist immer so zu Fuß rumgelaufen. Der kannte sich wahnsinnig gut aus mit Landwirtschaft. Das kam natürlich bei den Bauern super an und ist immer so, ist wirklich zu Fuß. Hat er da echt so an der Basis gearbeitet, ist jahrelang rumgelaufen, alle kannten den und so ist er ganz langsam als unwahrscheinlicher Kandidat aufgestiegen und hat auch komischerweise in der Dokumentation, und das war mir auch nicht so klar, dass Tschernobyl so ein Wendepunkt war für die Sowjetunion, dass das echt irgendwie ausgelöst hat, dass es alles zusammengefallen ist.
Ja, waren viele Faktoren, aber nicht nur, ne, Tschernobyl. Also das ist aber auch noch, kam noch dazu.
Aber guck dir das mal an, weil du zum einen denkst so, ach Mensch, Werner Herzog, was für ein guter Mann, was für ein toller, schlauer, verrückter Typ. Und auf der anderen Seite denkst du aber auch, ja, Michael Gorbatschow war auch geil. Das schenkt zum Beispiel Werner Herzog und sein, und Bryan Singer ist das, mit dem macht er den Film, schenken ihm einen Kuchen. Aber der ist Diabetiker, das ist von so einem Spezial Patisseur aus London, also Schokolade ohne Zucker und so. Und da haben die dem so ein fettes Paket gemacht mit so einem Schild, wo sein Name draufsteht. Aber das M ist vorne abgefallen. also das mit seinem Namen in Schokoladenbuchstaben, aber das M ist abgefallen und macht da so eine 5-minütige Szene draus, wie er sich entschuldigt, dass dieses Geschenk jetzt irgendwie nicht heile ist, und das ist irgendwie, das gibt's nur in Werner Herzog Film, wirklich ganz rührend und echt.
Ja, der lässt sowas auch drin. Das, die Dokumentation von dem meistens großartig. Auch jetzt auf Netflix gibt's diese Vulkan-Dokumentation, die könnt ihr euch auch mal alle angucken. Ja, aber die Gorbatschow, gibt's die schon bei Netflix oder so? Oder wo finde ich
bei Netflix nicht, aber bei iTunes Amerika, und man kann sie auch kaufen und in Videotheken und kann sich so bestellen. Überall, wo man, bei Prime glaube ich auch, kann man die alle bestellen.
Ja, cool. Jan, dann haben wir jetzt viele Tipps gegeben. Jetzt gehen wir mal auf den Hörer ein wieder. Jetzt haben wir viel Erfahrung. Wir haben letzte Woche aufgerufen. Letzte Woche war die große Sensation. Wir haben euch aufgerufen. Wir haben eine Telefonhotline. Und auf dieser Telefonhotline könnt ihr uns ab sofort anrufen. Dann könnt ihr eine Nachricht hinlassen. Wir rufen euch dann zurück. Es ist alles.
Solange-Fans zum Beispiel. Solange. Oder falls ihr Gebärdensprachendolmetscher seid, dann geigt uns eure Meinung in Gebärdensprache bitte auf.
Ich glaube nicht, dass Leute, ich glaub, das soll ich jetzt nicht weiter thematisieren, sonst denken die, sonst fühlen sich Leute wirklich noch berufen. Ich glaube aber, die Leute haben das alle verstanden, dass ich das nicht verstanden habe, die Musik, und dass die trotzdem bestimmt ganz, ganz toll ist, Solange Knowles, für Leute, die das toll finden. Nur, ich fand's nicht gut. So, ich wollte es noch mal ganz kurz so sagen. So, Jan, das Schönste ist, was ich jetzt erzählen will. Freitag bin ich früh ins Bett, Samstag war Geburtstags, Kindergeburtstag bei mir zu Hause, hatte ich gleich schon erzählt. Und wir haben letzte Woche diesen Aufruf gestartet. Und eine Sache, muss ich sagen, auf meiner Instagram, man kann mir Privatnachrichten schicken, kriege ich seit geraumer Zeit Sprachnachrichten von Mädchen, die durchgefeiert nach Hause kommen und einfach nochmal anrufen. Beziehungsweise sich einfach melden mit einer Sprachnachricht. Das könnt ihr ab sofort jetzt auch lieber mal unter unserer Hotline machen. Wenn man morgens aufwacht und da hat so 5, 6 Sprachnachrichten von Mädchen, die alle gerade so nach Hause gekommen sind und gefeiert haben, dann gibt mir das Gefühl, als wenn ich noch ein bisschen jung bin und noch ein Teil dieser ganzen Partykultur, weil ich abends nie in Clubs gehe. Und irgendwie, ich mach mal ganz kurz eine Sache an. Mal gucken, ob ich
jetzt... Mach mal an, bitte.
Also, ich gerne mal hören, hört sich so an, wenn ich morgens eine Nachricht... Wenn ich dann gucke, so eine Nachrichten.
Guten Abend erneut. Ich habe mir heute ein bisschen was erlaubt. Ich habe ein bisschen MDMA genommen. Und ich wohne momentan in Amsterdam. Ich bin vom Fahrrad gefallen. Und hab mir ein bisschen die Wange aufgeschraubt. Und alle meine Freunde haben so getan, als würde ich sterben. Es war wirklich ein Moment, in dem ich dachte, geht's mir eigentlich wirklich noch gut? Weil alle waren so unglaublich besorgt. Mir ging es unglaublich gut und ich hatte unglaublich viel Spaß.
Das ist zum Beispiel eine Nachricht, die ich bekommen habe.
Das kommt dann morgens. Wo kommt das rein? Bei Instagram?
Instagram, du kannst ja Sprachnachrichten schicken. Noch eine Nachricht. Ach, am gleichen Pop. 10 Minuten später, 7.31 Uhr.
Oh Gott, Alter.
Moin, Olli. Ey, wir sind hier gerade vom Feiern gekommen.
Und, was?
Ein bisschen drüber, ein bisschen verballert. Aber so.
Was ist denn da los, Alter?
Ich bin so betrunken, dass ich dir jetzt einfach mal so eine Audio-Message...
Also vielen lieben Dank für die ganzen Leute. Ich weiß, es ist absurd, aber wisst ihr, das ist mein Leben. Jetzt habt ihr mal Einblick. Und so eine Nachrichten kriege ich morgens, stehe auf um 8 Uhr, gehe auf Klo, das ist meistens, wo ich erstmal Instagram überprüfe, und dann siehst du eine Sprachnachrichten und hörst das, und in erster Linie denke ich, ey, diesen Jungen, die haben Spaß. Ich finde das gar nicht jetzt verwerflich. Ich glaube, das sind auch alle Menschen, auch wenn das jetzt alles schlimm anhört, die ihr Leben im Griff haben, Wochenende partymäßig, 20 Jahre jünger als ich, und mich irgendwie teilhaben lassen wollen. Das sind auch keine obszönen Nachrichten oder irgendwas anderes. Die wollen einfach nur mir sagen, sie sind gerade nach Hause gekommen, haben mega gefeiert und hören jetzt noch den Podcast oder irgendeinen Song oder sonst was. Und es gibt mir das Gefühl, als wenn, es wird beim Älterwerden, ich habe ja gerade Midlife-Crisis, Jan, falls du es noch nicht weißt.
Ja, doch, weiß ich.
Gibt mir
ich
das gemerkt. Das
die Hormone,
Gefühl...
Die Hormone.
Was heißt denn mit den Hormonen? Die sind ja alle weg.
Hitzewallung, geht alles direkt in den Kopf
alles
rein.
Alles weg. Ich habe nichts mehr. Ich bin kalt. Ich habe keine Hitzewallung, ich habe keine Interesse, ich habe kein gar nichts. Mir geht's genauso wie der Slogan von Sibylle Berg, den sie bei Twitter mal lange hatte. Ich möchte nichts kaufen, ich möchte niemanden ficken. Genauso fühle ich mich. Ich habe nichts mehr an Gefühlen in mir. Ich fühle mich so, als wenn ich jetzt noch so weiterlebe. Und das macht mir manchmal auch ein bisschen Sorgen, weil nichts lässt den Puls mehr. Ich muss mich selber dazu zwingen. Eigentlich auch keine Kritiken mehr.
Du spürst nicht mal mehr was bei Solange. Du spürst nicht mal mehr was, wenn du... Du spürst nichts mehr, Olli. Du spürst nichts mehr.
Ich spüre weniger.
Wenn... 0309599976666. Wenn ihr wollt, dass Olli wieder was spürt, dann bitte die Nachrichten nicht mehr an Olli privat schicken. Das endet auch sowieso in so sinnlosem, so sinnlos endet das doch. Das ist doch viel einfacher, das einfach in die Welt rauszuposaunen.
Ja. Dreimal die 97, dreimal die 6, das ist die Nummer von Olli und Jan. Schaltet ein und ruft uns an. 03095, dreimal die 97, dreimal die 6. Cool.
Ja, das ist die Nummer, unter der ihr jetzt anrufen könnt. Und wir haben ein paar Anrufer gekriegt. Also
was sind das für artikulierte Frauen, die bei dir anrufen auf MDMA und besoffen am nächsten Morgen?
Ja,
die klangen alle wie irgendwelche Professorinnen, Alter.
Das ist ja echt cool. Ganz das cool sind auch noch coole Girls, die dann, ich glaube auch...
Aber andererseits rufen die auch besoffen bei dir an, Olli. Das würde ich mal abziehen vom Coolness-Faktor. Du rufst doch nicht bei irgendwelchen Leuten, die du vom Podcast kennst, an und sprichst denen
die besoffen irgendwelche Sprachnachrichten. Die rufen nicht an, die schicken eine Sprachnachricht, Mann. Ich habe dir auch eine
Zeit... Das machst du doch trotzdem nicht.
Ja, na und? Also, egal, mich freut's irgendwie.
Jetzt hören wir mal, kurz rein, wir haben viele Anrufe bekommen, also wirklich Tausende, muss man sagen. Unglaublich viele E-Mails sind angekommen. Ich habe immer, wenn eine Nachricht kam, habe ich eine E-Mail bekommen. Ich muss das wieder ausstellen, das nervt mich leider, weil es so viel war. Die Telefonnummer ist 03095, scheiße, jetzt habe ich es verblättert. 0309599976666. Und wir hören mal eine kleine Auswahl. Wen haben wir denn als erstes in der Leitung?
Ich glaube, das haben wir hier. Ich mach mal an einfach.
Mhm. Hey Olli und Jan, ich bin Lea, 20, und ich fand es ganz geil, dass ihr über Darmspiegelungen geredet habt.
Ja.
Und das ist ein sehr wichtiges Thema und ich hätte echt Bock, mehr mit euch darüber zu reden, da ich, seit ich 11 bin, ja, schon viele hatte und Erfahrung habe. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Bock, weil mir das wichtig ist, viele Leute dazu zu bewegen. Und ja, Darmspiegelungen sind was Gutes und da gibt es auch viele lustige Geschichten. Also, vielleicht habt ihr Lust. Grüße.
Ja, schöne Grüße.
Ganz viele Grüße an Lea, weil ich finde auch, solche Themen sind wirklich wichtig. Es ist, nun siehst du auch mal, wenn wir über unseren Schatten springen und mit Lea über sowas reden wie Darmspiegelung, ist das was dich, zum Beispiel, das war jetzt mal ein Beispiel, eine Sache, die dich reizt?
Ja, würde ich schon, habe ich einen Reizdarm für. Würde ich sagen, würde ich gerne mit der Lea mal drüber. Aber das klingt aber nach einer ganz dramatischen Geschichte. Habe ich, seit ich 11 bin, viel Erfahrung.
Ja, aber Lea
mit,
klingt so,
nach einer chronischen damit, Krankheit.
Ja, wahrscheinlich hatte sie eine oder hat eine, aber wahrscheinlich ist sie weniger betroffen, als wir es jetzt gerade sind, sonst würde sie nicht mit uns darüber reden wollen. Wahrscheinlich kann sie da cool drüber reden. Und
wir geben das auf Wiedervorlage. Also wir wollen heute erstmal ein bisschen testen, wie die Sprachnachrichten ankommen und nächste Woche machen wir einen großen Talkback. Da wird einfach rausgerufen. Ich weiß auch gar nicht, weil die Leute wissen ja gar nicht, wann wir anrufen. Es kommt einfach, es kann jederzeit, wenn ihr auf die Box sprecht, kann jederzeit ein Surprise-Anruf
kommen. Zum Glück haben
kommen.
Wir Susanne Wündisch, die all diese Arbeiten übernehmen wird und für uns die Leute anruft. Stimmt, Susanne? Mhm. Susanne ruft die Leute an.
Nickt
sie? Nickt gerade und lacht und wackelt mit dem Kopf. Sie ruft all die, führt die Vorgespräche und wird dann bei einer nächsten Sendung natürlich uns die Anrufer reinstellen. Na, Susanne? Mhm.
Super. Ja, ne, Susanne, wirst du machen, ne? Ja, ja.
Und sie sie nickt mit dem Kopf. Sie ist, sie ist heiß und ich mach mal den nächsten Anrufer.
Mhm. Hey Olli und Jan, Nico hier. Ihr habt ja schon in den sanft und sorgfältig festen Flauschig-Folgen immer mal über Köche geredet und wie es so in der
Welt. Ich verstehe kein Wort. Ich mach mal den nächsten.
Ich verstehe absolut kein Wort.
Kein Wort verstanden. Susanne sagt, weiterlaufen lassen. Weiterlaufen lassen.
Küche. Ach so, weiterlaufen lassen.
Oh, erst in der Küche. Erst in der Küche.
Aufnehmen wollt, in der Küche, wo ich dich rede. Wenn ihr mal drüber reden wollt, dann ruft mich zurück. Ich habe jede Menge Storys, Geschichten zu erzählen und würde die gern mit euch teilen.
Und auch ein starkes Valium-Problem, oder?
Ja, alles klar, dann haut rein. Gute Nacht, ich höre mir jetzt eure neue Folge.
Okay, das wäre jetzt in der Küche, das war jetzt nicht so
hey,
spannend.
Hey Olli und Jan. Hi Olli, ach, jetzt habe ich auch noch gehustet. Hi Olli, hi Jan, also... Ich bin ja ganz baff, dass man euch jetzt anrufen kann und ihr euch das auch noch anhören wollt alles. Ob ich das glaube, ich weiß es nicht. Warum ich anrufe? Ich habe jetzt erst gestern oder so euren letzten Podcast gehört. Bin ganz begeistert, dass es euch überhaupt gibt. Ich habe zu Radio 1 Zeiten, zu Berliner Zeiten schon euch gehört oder zugehört und jetzt vor kurzem erst erfahren, ja, fest und flauschig, wie auch immer. Ich wohne jetzt in Oldenburg, da ist man natürlich nicht mehr so Radio 1 affin. Naja, ganz toll, dass es euch gibt. Ich habe jetzt mittlerweile alle Folgen bei Spotify mal durch, bin also im Thema und ihr, was ich ja gut finde, ihr kritisiert ja immer ganz gut und manchmal sachlich, manchmal nicht so sachlich und alles prima. Aber ja, heute ist der Tag, wo ich mal was kritisieren will.
Yes, oh, Achtung, halt dich fest. Solange-Fan.
Ja, nee, komm, nächste Woche. Jan hat gesagt, er isst zu gerne Beefy. Und Olli, glaube ich, auch. Oh. Und ja, wir reden ja ganz viel, oder ihr redet auch ganz viel über Nachhaltigkeit und irgendwie Intelligenz und bla bla bla. Nee. Aber
was
ist dann Beefy?
Was will er?
Also nur mal so als heißer Tipp. Es gibt von Alnatura eine Bio-Beefy, die schmeckt.
Alter, ey, ganz ehrlich.
Besser als Beefy und ist nachhaltig produziert. Die Viecher sind glücklich gewesen, als sie noch gelebt haben und sind dann hoffentlich auch irgendwie halbwegs ordentlich um die Ecke gebracht worden. Und
da wird nur also eine Beefy so rausgestanzt aus der Kuh, die lebt dann weiter.
Was ihr mal ändern könnt, wenn ihr Beefy esst, nicht unbedingt die normale Beefy essen, Tiertransporter, ihr kennt das Thema und so weiter und so fort, sondern
wie kommen denn mach mal ganz kurz aus, bitte.
Die Beefy-Tiere sind also glückliche Tiere. Das ist nämlich gar kein Beefy stammt nicht vom Schwein, das stammt vom Beefy-Tier. Die haben eigene Tiere inzwischen, das Beefy-Tier. Und deswegen würde ich mir und bei Alnatura ist es vielleicht auch nur ein Alnatura-Tier. Wer weiß das denn so genau? Aber natürlich gibt es noch Redlefsen und noch ganz viele andere Würste.
Ja, aber ganz ehrlich, das Problem bei Alnatura ist die Alnatura-Kundschaft. Ich würde das ein ganz tolle Idee und so und Bier und so, aber ich gehe da nicht rein, weil mich die Leute einfach nerven. Jeder Zweite sieht so aus, als würde er sich die Berliner Zeitung am Wochenende kaufen. Diese Lastenfahrräder vor der Tür, diese Babus, diese wirklich.
Und dann diese Kundenkarte.
Alnatura ist wie ein ganz toller Laden und so.
Wie Bio-Company, wenn du die Kundenkarte vergessen
basic,
hast.
Basic, alles super.
Haben Sie Ihre Kundenkarte dabei? Nee, die habe ich heute vergessen. Gut, dann kostet das Schnitzel jetzt 20,35 Euro. Wirklich, diese scheiß Kundenkarte. Ich bin auch ein großer, ich weiß, Nachhaltigkeit ist wichtig und so. Vielleicht hat er auch recht. Ich bin wirklich kein großer Beefy-Fan. Bist du Beefy-Fan?
Du kannst doch Beefy nicht Bio essen. Es gibt so gewisse Dinge, das ist wirklich, ganz ehrlich, da musst du ein, du da musst du, Beefy nee, wirklich, Bio da musst du sagen, machst du das oder machst du das? Du kannst doch Beefy nicht, was, Bio-Beefy, das ist wie, weiß ich gar nicht, das ist wie, nee, das geht nicht. Lass uns ganz kurz mal eben die Anrufe unterbrechen. Nee, ganz kurz, jetzt habe ich schlechte Laune, weil jetzt ich gehe noch nicht zu Alnatura für eine Beefy, ganz ehrlich. Ich kaufe ein Beefy, weil das eine Beefy ist. Ja,
schnell der nächste, Jan.
Nee, und ich kaufe ganz kurz mal eben, auch wenn jetzt einer anfängt irgendwie Karazza oder Ranger schlecht zu reden, ne? Das sind Sachen, die kauft man sich an der Tankstelle, weil es nichts anderes zu fressen gibt. Du stinkst danach 3 Tage lang wie wirklich ein Fernfahrer aus dem Arsch. Weil das einfach so widerlich ist und du kaufst doch nicht eine Beefy, aber ich gehe doch nicht um den Geschmack, darum geht's doch, es geht um das Erlebnis, um das Event Beefy, das ist wie Drogen nehmen auf eine Art, man weiß, das macht keinen Sinn, natürlich nicht, aber das ist der Grund, warum man das macht.
Ja.
Ach, Guilty Drogen. Pleasure.
Also ich meine, die Mädels, die da irgendwie angerufen haben auf Drogen bei mir, das sieht so aus, wenn das einen Sinn hat, dass sie das alles machen, ganz ehrlich. Oh Mann, okay. Nächsten, komm, einen noch.
Oh, Olli und Jan, Gunda hier aus Düsseldorf. Ich dachte, vielleicht könnt ihr mich mal zurückrufen, wenn es um das Thema Schule mal gehen sollte.
Ja.
Ich bin Schulsozialarbeiterin an einer Realschule hier, auf der angeblich auch Farid Beng ein kurzes Dasein gefristet hat. Und als ich in Elternzeit war, muss er wohl auch da für Alemannia ein Video. Also wenn man sich das Video anguckt, sieht man kurz einen Klassenraum. Das ist auch bei uns, aber darum geht es überhaupt nicht. Der Trottel, auf den sollte man ja auch nicht stolz sein. Gebürtig komme ich
Warum
aus Nordhorn,
nicht?
Geburtsort von Bernhard Brink. Wird nicht besser.
Mit dem oh.
Nein, aber ich dachte, vielleicht habt ihr mal... irgendwann geht es mal um Schule, kann ja sein. Um wie sieht es eigentlich aus mit der Inklusion? Wie ist es, mitten in der Stadt an einer Schule zu sein mit überwiegend muslimischen Schülern? Was gibt es da für Konflikte? Was macht Schulsozialarbeit eigentlich an der Schule? Wie kommen die Kinder zu uns? Was gibt es so für Problemlagen? Vielleicht passt das ja mal. Vielleicht passiert ja politisch auch wieder irgendwas, dass ihr sagt, ach, da könnte man mal mit jemandem vor Ort drüber sprechen.
Ich mach mal ganz kurz Stopp.
Ja, Gunnar.
Das Schulsystem generell interessiert mich immer wieder. Ich glaube, wir haben auch schon mal eine Sendung bei Radio 1, war das, glaube ich, noch, Jan, über Schule und Schulsystem gemacht. Grundsätzlich ein Thema, was ich interessant finde. Also ich kann nur sagen, wenn mehrere Leute uns noch eine Nachricht geben von Lehrern und Schülern vielleicht, die darüber reden wollen, können wir auch mal wieder so eine Themensendung zum Thema Schule machen. Finde ich immer
vor allem, eine ganz gute Idee.
Finde ich super, ja, weil es reicht ja auch nicht immer nur zu sagen, mich kotzt das Schulsystem an, was ich, glaube ich, schon öfter mal gesagt habe hier, sondern auch mal ein bisschen konstruktive Vorschläge zu machen. Und ich habe mir echt einige Gedanken gemacht und würde gerne mit Lehrern, Schulleitern und auch mit Schülern drüber reden. Finde ich ein wahnsinnig gutes Thema, wirklich.
Ich habe heute mit jemandem gesprochen, ein Akustiker, der Schulen und Kindergärten akustisch umrüstet. Mhm. Das ist nämlich ganz neu. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wahnsinnig laut das in Schulen war? In Klassenräumen, das war bei uns in Bremen so, in Bremen sowieso. Erstmal war die Hälfte meiner Schulzeit habe ich in Mobilbauklassen verbracht. War das bei euch auch so, dass die Schulen zu klein waren oder irgendwie Asbest verseucht und dann wurden irgendwelche Container aufgestellt oder Schulen erweitert? Und ich glaube, das ist immer noch in Deutschland so ein flächendeckendes Problem, dass die Stadt neu zu bauen einfach irgendwelche Mobilbauklassen einführen, wo es dann immer heißt, ja, die stehen nur 2-3 Jahre hier und am Ende sind sie dann 25 Jahre aufgebaut und rotten so langsam vor sich hin. Akustisch immer eine absolute Katastrophe. Inzwischen hat man das als Problem aufgenommen. Und es gibt Akustiker, die Schulen umrüsten, damit es da drin besser klingt, damit die Schüler nicht so wahnsinnig laut sind und das irgendwie besser lernen können. Aber ich habe eh das Gefühl, dass Schulen, wenn man selber nicht mehr drin ist, sondern diese lange Zeit zwischen man geht raus und man bringt irgendwann seine eigenen Kinder da rein, das ist die Zeit, in der Schulen auch grundsätzlich vernachlässigt werden. Ich habe das Gefühl, in den letzten 30 Jahren ist unglaublich viel passiert und ich weiß nicht, ob früher auch so viel gemault wurde darüber, dass Schulen unterfinanziert sind, aber heute ist das eigentlich das Thema, was alle Leute betrifft, die irgendwie Kinder haben. Alle sagen, die Schule ist schlecht ausgestattet, alle sagen, das ist irgendwie, die Gebäude sind alt, es tropft runter, die Klos sind widerlich, es ist alles irgendwie... Das Personal ist überarbeitet. Was ist denn da eigentlich los? Ich habe von wahnsinnig vielen Leuten E-Mails zu diesem Thema und
auch, im
Bekanntenkreis sagen ganz viele Leute, Berlin ist wahnsinnig schlimm, komischerweise.
Ich finde
in NRW ist das... In NRW ist es so, dass, glaube ich, 50% der Schulen sind in kirchlicher Trägerschaft. Da müssen irgendwelche nicht getauften Kinder in irgendwelche morgens beten, auch so ein weirdes... wie so ein Blinddarm, irgendwie so ein Überbleibsel aus längst vergessener Zeit.
Das ist total, ich würde sogar so weit gehen, gerade auch wenn das natürlich jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, dass Deutschland immer kinderfeindlicher wird. Und ich glaube wirklich, dass es so ist in vielen Bereichen. Doch, in vielen Bereichen.
Nicht so generalisieren, doch,
doch, ich glaube wirklich, dass wir zu wenig generell gesellschaftlich für unsere Kinder und Jugendlichen so in gewissen Bereichen machen. Da gehört Bildung und Schulsystem ganz wichtig dazu, finde ich. Und ich finde, das ist einfach ein prägender Teil deines Lebens, der wichtig ist und wo man viel mehr machen müsste. Das kann ich alles noch viel mehr spezifizieren und so. Es reicht jetzt nicht aus.
Wir machen eine Spezialsendung. Ja.
Und es gibt so viele Sachen. Und dann habe ich gerade irgendwo auf Radio 1 ein Interview gesehen mit einem jüdischen, ich weiß, Journalist, und der ist wieder zurück nach Israel gegangen und dann wurde er gefragt, hat das politische Hintergründe mit dem Antisemitismus oder sonst irgendwas? Und er sagt, nö, ich finde einfach, dass damit besser mit Kindern umgegangen wird und dass die Kinder dort bessere Möglichkeiten haben, groß zu werden. Und in einer Stadt wie Berlin, wo ich jetzt letztes Zeit viel rumgemeckert habe, ich kann es direkt mal sagen, mir geht Berlin gerade tierisch auf den Senkel. In Berlin passiert momentan, finde ich, wenig Positives und Berlin ist gerade einfach ein großes Moloch an Verkehrsstau, an vielen Sachen, an Schulsystemen. Berlin liegt in, ich weiß nicht, ob man solchen Listen immer glauben sollte, an allerletzter Stelle, was die Bildung angeht und das ganze Schulsystem. Und es gibt bestimmt ein paar wohlhabende Leute, die und tolle Schulen, Privatschulen oder auch irgendwelche, sag mal schnell, wie heißen sie nochmal hier, wenn du die ganze Zeit mit Bauklötzen rumwirfst? Du weißt schon, was ich meine.
Montessori-Schulen
und ja, so. Ja, es gibt das alles in Waldorfschulen. Und das ist auch alles schön und gut, dass es sowas gibt. Aber es sollte grundsätzlich auch einfach ein faires Schulsystem für alle geben, die sich sowas nicht leisten können. Und in Berlin, ich bin nicht reingekommen in so eine Waldorfschule. Ich habe sogar zum Begrüßung, das wollte ich immer mal erzählen hier. Es gibt so lange Wartelisten hier. Pass auf, kurze Geschichte. Als meine Tochter eingeschult wurde, habe ich eine Schule gesehen. Und dann haben die anderen, ich bin ja keiner, der sagt, ich bin Promi. Und irgendwie alle möglichen Leute, die die ich so kenne, die irgendwie öffentlich sind, also offizielle, also ich arbeite so wie mit meinem Promi-Status, aber wenn man so Prominente kennt, so, ja, wir sind hier an der Waldorfschule oder an der Montessori-Schule, war ganz einfach für uns reinzukommen, ich habe da so, bei mir hat's nicht geklappt. Und ich habe sogar beim zweiten Anlauf Nora Tschirner, weil die hat auch in 2 Uhr Hase mitgespielt, das ist eine Freundin von mir, habe ich Nora gefragt, ob sie einfach mitkommt, weil man kennt sie ja als Waldorf-Lehrerin aus dem Film 2 Uhr Hase und ob sie mir bitte einen Gefallen tun könnte, weil die sich bestimmt mega freuen, weil jeder den Film kennt, wenn ich mit Nora ankomme. Aber da war irgend so ein Typ dahinter am Tresen. Also Nora ist echt, ich bin so, na gut, Olli, ey, ich würde sowas für niemanden machen, aber dir zuliebe mache ich das. Ist Nora mit mir da hingekommen, zu dieser verfickten Waldorfschule. Und der Typ saß dann so.
Und hat die Absage dir vorgetanzt mit
hat mir die Absage vorgetanzt. Ja, müssen Sie nochmal wiederkommen? Wir machen immer nochmal so kleine Ansätze. Und ich habe auch ehrlich gesagt schon beim zweiten Treffen auch diese Schule dann schon gehasst. Ich war dann auch ganz froh drüber. Und ich muss aber sagen, wirklich, das ist eine Sache, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Aber da muss ich auch mich ein bisschen drauf vorbereiten, damit ich hier nicht wie so ein blöder Kritiker oder so nur wirke. Aber ich finde wirklich, das Schulsystem ist, das macht die Kinder auch gleich, es gibt ihnen gleich so einen Leistungsdruck und auch teilweise keine Orientierung mehr, weil wir einfach zu wenig hier machen. Weil es
Olli, ich bin Fan von Leistung und von
auch ja, ich auch, Dreck. Aber nicht diese Art. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Es wird so angezogen, ich bin auch ein Fan von Leistung, aber ich bin dafür, ja, ein Fan vor allem vom guten Unterricht. Ich bin dafür, dass die Kinder irgendwie auch was beigebracht kriegen. Und das ist einfach so, die Lehrer, die ich jetzt sehe, sind nicht so die Lehrer, die ich aus meiner Zeit kenne. Und ich finde auch, oft fehlt da ein Idealismus und ganz oft auch, ach, ich will das jetzt hier gar nicht alles so ausbreiten, dann kriege ich nur Ärger auch mit den Lehrern oder so den Leuten von meiner Schule, weil die sind auch alles keine schlechten Menschen und die sind auch nicht einzeln daran schuld, sondern Schuld ist, glaube ich, grundsätzlich, dass es sich einfach verändern muss und dass da was passieren muss. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man irgendwie was lernt, das ist nämlich wichtig. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie es gerade gemacht wird, ist sehr veraltet.
Ja. Olli, wir haben noch einen Ton, einen letzten Anrufer. Da hat Susanne mich gerade gebeten, dass wir den mal einmal abspielen, weil es geht um das Schiffenamt.
Ja, hallo, hier ist Andreas aus Fulda, aus dem schönen Transitland Hessen. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken bei Jan, weil er mich vor Gericht gebracht hat. Und zwar war ich heute das erste Mal als Schöffe vorm Landgericht Fulda. Und da hat mich Jan zugebracht, weil ich weiß nicht mehr, wann Jan das mal gesagt hat, aber irgendwo habe ich das mal gelesen oder gehört vor vielen Jahren. Wie Jan erzählt hat, dass er auch mal eine Zeit lang als Schöffe tätig war und hat uns erzählt, dass das ganz interessant war mit den Fällen und das mal mitzuerleben, wie Strafprozesse oder Justiz allgemein funktioniert. Und das fand ich damals sehr interessant, weil ich überhaupt nicht wusste, Schöffe, was ist das denn? Und wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass das überhaupt möglich ist, in Deutschland als Laie da als Richter tätig zu sein. Man kennt das ja nur aus den Ami-Filmen mit den geschworenen Gerichten und hat mich dann informiert und hat dann gesehen, damals war dann gerade die Bewerbungsfrist abgelaufen und hat mir dann einen Kalendereintrag gemacht für mehrere Jahre in die Zukunft und hat mich dann tatsächlich dann hier dann beworben an meiner Gemeinde. Und hat mir dann aber überhaupt keine Chancen ausgerechnet, dass ich da gezogen werde, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das sowieso irgendwie unter dem Gemeinderat da ausgeklügelt wird, wer dann da geschickt wird und wer nicht. Aber ich hatte Glück. Ich war dann ganz überrascht, als dann plötzlich Post vom Amtsgericht reingetrudelt ist und ich dann tatsächlich hier als Schöffe geladen wurde. Beziehungsweise ich bin nur in Anführungsstrichen Hilfsschöffe, deswegen hatte ich bis jetzt auch nur einen Einsatz. Ah. Obwohl ich jetzt schon ein halbes Jahr, glaube ich, schon oder ein Dreivierteljahr schon berufen bin, weil da kurzfristig ein Schiffer ausgefallen ist. Und heute war, wie gesagt, der erste Prozess zu Ende gegangen mit 3 Verhandlungstagen, also relativ schnell. Und das war echt eine sehr interessante Erfahrung für mich, weil der Prozess, das war gleich so.
Was er vielleicht noch nicht weiß, als ganz frischer Schöffe, man darf dann eben nicht darüber nicht reden öffentlich. Ja. Man sollte sich zurückhalten und öffentlich vor allem nicht erzählen, was in dem Beratungsraum passiert. Aber vielen Dank, liebe Grüße nach Fulda. Und ja, das ist wirklich ganz toll. Da hatte ich noch ganz viel Zeit und da habe ich mich als Schöffe beworben und habe das irgendwann mal, glaube ich, in der Sendung erzählt. Das ist wirklich echt eine crazy Erfahrung.
Wir haben
und man wird sogar vereidigt, man muss aufs Grundgesetz schwören.
Und mit der Hand auf dem Buch?
Geht das?
Mit der Hand auf dem Buch?
Nee, ohne Hand auf dem Buch, aber du musst schwören. Ich weiß aber gar nicht, ob der Schwur dann vorbei ist, wenn man nicht mehr Schöffe ist. Also ob ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie dem Bundespräsidenten irgendwie einen Pimmel auf die Autoscheibe malen darf und weil der Schwur nicht mehr gilt oder der Eid, ob das dann erlischt, wenn man nicht mehr Chef ist oder bin ich jetzt ewig vereidigt? Weil eigentlich weiß ich nicht genau, ob ich das möchte.
Keine Ahnung. Ich kenne mich auch so.
Chefe. Ey, Olli, ich bin lieber
Chefe als Schöffe. Weißt du?
Ja.
Also, ich bin lieber Chefe
Olli als Schulz, Schöffe. Der Boss. Du, ich habe gerade eine offene Tafel Schokolade gefunden. Ah. Die liegt aber schon seit 2 Wochen hier. Die ist aber geöffnet. Die Schutzverpackung ist auch.
Ach, kannst du doch essen.
Ich esse mal, ist eine Nougat-Schokolade. Ich probiere mal.
Gut, was. Schokolade wird nicht schlecht. Oder?
Schokolade wird nicht schlecht. Lecker, schmeckt super. Warum ist sie überhaupt eingepackt? Sag mal, ist ja auch aufgefallen, dass Milka-Schokolade hat die Packunggröße geändert. Früher waren das 100 Gramm Packungen. Ich habe letztens
80 Gramm, erwischt. Ne? Nur noch 80 Gramm.
80 Gramm. Sag mal, spinnen die?
Ist mir auch schon aufgefallen.
Spinnen die?
Verstehe ich auch nicht.
Glauben die, das merken wir nicht? Das waren immer 100 Gramm. Jetzt sind das 80 Gramm reicht auch nicht. Mein Körper ist auf 100 Gramm eingestellt. Ich esse eine Tafel Schokolade und dann fühle ich mich genau diese Mischung aus sehr wohl und ein bisschen schlecht.
So, ja, aber ich finde, ich esse immer nur eine halbe. Vor allem bin ich ich esse auch immer vor allem eine ganz normale Vollmilch, muss mit Nougat sein oder sowas, sonst esse ich keine Schokolade. Welches ist die langweiligste Schokolade für dich?
Vollmilch.
Wirklich? Mehr als zartbitter noch? Findest du zartbitter gut?
Oh, das ist noch ein bisschen, aber zartbitter ist ein bisschen aufregend, weil wenn es ein bisschen noch sehr bitter ist, ich muss immer niesen. Ich muss niesen bei Pfefferminz und bei zartbitter Schokolade. Falls ein Arzt zuhört, falls ihr wisst, woran das liegt, ich habe es bis heute nicht rausgefunden. Keine Ahnung.
Ich mag das nicht. Ich mag am liebsten, guck mal, da sind wir. Nee, ich mag doch. Ich mag am liebsten Rumtraubenuss noch immer gerne. Gibt's denn? Ist immer noch ein Klassiker, finde ich. Kann man immer reinhauen. Ist immer ein bisschen Weihnachten. Ist immer ein bisschen so gutes Gefühl. Und ich mag weiße Schokolade, weil ich ein weißer Mann bin. Esse ich gerne weiße Schokolade, weil
oh
ich
Mann,
für,
Olli, ey,
weil
ganz
für,
ehrlich,
weil ich für ein weißes.
Ja, nee, aber das, Olli.
Nein, Mann, ich esse gerne weiße Schokolade.
Du weißt, da gibt's wieder. Wir kriegen das grundlos.
Ja,
Stress ohne Grund.
Stress
ohne Grund. Stress ohne Grund.
Aber ich habe auch Lust, manchmal Quatsch zu reden. Einfach. Und ich möchte einfach auch weiterhin das offen frei machen können. Auf dem freien Markt machen
du willst
können.
Du Olli, ich bin jetzt bald im ZDF-Hauptprogramm. Ich kann mich hier nicht mit solchen... Zeit der Spatenwitze ist vorbei.
Wieso?
Ich bin jetzt
das
nicht
ist
mehr
doch,
edgy.
Ja,
also, ich bin nicht mehr edgy, Jan. Ich muss demnächst ist mein Job, einen gut gefüllten Saal leer spielen. Und nicht irgendwie... Weißt du, das ist mein Job eines Tages.
Ich kann ja gar keine fragwürdigen Witze... Mit anderen Worten, die Zeit der fragwürdigen Witze ist vorbei.
Das ist jetzt muss jetzt vorbei sein, weil das ist wahnsinnig, wenn du jetzt hier so einen Witz machst. Das zieht mich auch mit
ich
damit rein.
Heute mit
und ich ganz ehrlich, Olli, und ja. Ganz ehrlich, ich habe noch nie dich in irgendwelche Scheiße mit reingezogen. Ganz ehrlich,
danke. Bin ich froh drüber. Danke.
In all den Jahren. Hast du schon mal von mir, wegen mir fast was aufs Maul bekommen? Noch nie passiert. Ist noch nie passiert.
Naja, ich muss. Was, wenn du wüsstest.
Doch, ich weiß ja. Weiß doch.
Mann, ey. Die Geschichte ist auch noch. Ja. Die habe ich auf der Bühne. Das ist eine meiner Lieblingsbühnengeschichten, die ich auch erlebt hatte. Die habe ich hier noch nie im Podcast erzählt, aber auf der Bühne kommt die immer wahnsinnig gut an, weil es einfach so witzig war, dieser Abend. Irgendwann erzähle ich es hier auch. Nein, ich bin nicht nur für weiße Schokolade, ich bin auch für schwarze Schokolade zuständig. Ich mag alles gerne. Und das sind auch einfach nur Quatschsachen. Und ich habe wirklich mal auch 2 Tage überlegt, ob ich diese Solange Knowles-Geschichte erzählen darf, weil ich weiß, dass viele das toll fanden und wir gerade in so Zeiten leben, wo so Haltung und so. Aber ich fand es einfach sowas von scheiße, dass ich es einfach nicht unterdrücken kann, weil ich bin auch gegangen und ich war so froh, dass Paulina an dem Abend noch ein Dings hat. Und wenn man mal was doof findet, ey, Solange Knowles würde bei meinem Konzert auch nicht bis zum Ende sitzen. Die würde auch sagen, was ist das für eine Scheiße wird dann.
Also man ist einfach zu weiß und zu männlich
und zu weiß.
Der Funke springt nicht über. Solange, danke, out.
Ich fand irgendwie ganz gut gerade das neue Stand-up-Programm dann tatsächlich doch. Also ich habe es zu Ende geguckt noch von Dave Chappelle und von Bill Burr, wo sich viele wahrscheinlich drüber aufregen werden, weil er sich auch wirklich sehr sehr lustig macht über viele Sachen. Aber es ist auch gar nicht so. Es ist, glaube ich, ein Punkt, den beide Stand-Upper, ich weiß, es sind Männer, ein Schwarzer, ein Weißer, was beide besprechen, alles ist so extrem geworden. Alles ist in so einer extremen Art. Du kriegst es nicht mehr hin, über gewisse Sachen zu reden, ohne gleich so einen Gegenwind oder Leute aufzurufen. Und das ist so ein bisschen langweilig geworden. Weil ich bin natürlich politisch, glaube ich, auf der gleichen Seite wie die meisten Leute, die sich über Sachen aufregen, die wahrscheinlich gar nicht so aufregenswert sind, die sich aber gerade irgendwie hochstacheln dazu. Aber das ist auch alles jetzt gerade nicht so wichtig, weil ich habe noch ein anderes Thema gehabt. Jan. Ich wollte noch.
Du hast noch ein Thema? Ey, und ganz ehrlich, hast du jetzt auch eine Liste geschrieben mit Themen oder
ich
was?
Ich fange jetzt
was
auch an. Oh Gott, los? Nee, wir machen das nächste Woche. Wir sind schon hier. Ey, wir sind schon wieder so lange am Labern heute. Das ist ja wirklich. Ey,
hast du das ganz kurz? Hast du das mitbekommen mit Renate Künast? Ey, ich musste ganz kurz mal. Der Postillon hat einen derart geilen Artikel geschrieben. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Kennst du den Postillon? Kennst du auch?
Na,
ne?
Klar.
Lieber Stefan Sichermann, liebe Grüße, eine tolle Nachrichten, lustige Nachrichtenseite. Renate Künast hat einen Prozess verloren. Es ging um Beleidigung und gegen jemanden, die wurde bei Facebook beleidigt. Mhm. Und zwar, ich lese den Artikel vor, weil der erklärt eigentlich alles. Berlin vom Postillon. Ich hoffe, ich muss jetzt da keine... sonst, ich zahle auch gerne dafür, wenn das jetzt das Urheberrecht verletzt vom Postillon. Es ist der Postillon, könnt ihr auch nochmal so vorlesen. Überschrift: Drecksfotzenrichter fällen geisteskrankes Urteil gegen Renate Künast, das Justitia wie eine Schlampe aussehen lässt, die auf den Sondermüll gehört. Berlin: Sollte man diesen Stücken Scheiße die Fresse polieren? Drecksfotzenrichter am Berliner Landgericht haben heute in einem geisteskranken Urteil gegen Renate Künast entschieden, dass sie alle Beschimpfungen, die in diesem Artikel stehen, als nicht beleidigend hinzunehmen hat. Also Drecksfotze war offenbar keine Beleidigung. Offenbar wurden die Richter als Kinder ein wenig zu viel gefickt, denn sie entschieden, dass sich bei den Beleidigungen um Auseinandersetzungen in der Sache handelt. Wie genau die hohlen Nüsse zu diesem Urteil kamen, ist noch unklar. Sicher scheint jedoch, dass der Urteilsspruch der gehirnamputierten Justizschlampen und Schlamper vermutlich zu einem Anstieg wüster Beschimpfungen im Internet führen wird. Unabhängige Beobachter empfehlen nun, die Sondermüllrichter mal richtig durchzuknattern, bis sie wieder normal werden. Möglicherweise wird das Urteil dann revidiert. Bis dahin meint der Postillon, färgt ihr Drecksäue.
Amtlich.
Ich weiß nicht ganz genau, was das jetzt rechtlich macht, wenn ich das jetzt nochmal vorgelesen habe. Ob das jetzt in den Kontext, also ich kann nur so viel sagen, mit meiner rechtlichen Erfahrung der letzten 3 Jahre, mhm, wenn Renate Künast ein ausländischer Staatschef wäre mit autoritären Zügen und die Beleidigungen nicht ernst gemeint im Internet über sie geäußert worden wären, im Rahmen einer größeren, komplexeren Nummer, dann wären sie wahrscheinlich verboten worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber man darf jetzt, glaube ich, solange das nicht, ist glaube ich noch nicht rechtskräftig, aber Drecksfotze ist jetzt gerade genehmigt worden als Auseinandersetzung in der Sache. Gut zu wissen. Gut, ich war selbst ein bisschen verwirrt nach meinen Urteilen der letzten Jahre, aber Drecksfotze geht offenbar also dann doch. Ah, okay, interessant.
Gut zu wissen.
Interessantes Urteil. Gut zu wissen. Du Drecksfotze. Ja, sorry, aber ganz ehrlich, das ist offenbar wohl, also das ist für mich, naja. Wer bin ich, mich dazu zu äußern, ne?
Wer sind schon wir? Zwei geschwätzige kleine Medientypen, die sich hier einmal die Woche zusammenfinden, um sich um Hals und Kopf wie Kragen hier zu quatschen für euch. Das war's mal wieder. Mhm. Das war Fest und Flauschig. Das war der Podcast und der heißt heute Solange Knowles
Rest. Solange was? Solange, naja.
Solange
Solala.
Solange. Das heißt ja Solange. Wird ja wie Solange geschrieben. Solange.
Solange Solala. Solange Solala.
Also ich bin Team Beyoncé. Das ist nämlich die Queen. Ich bin Team Beyoncé. Und eine Sache mal. Ich war in Hamburg und da habe ich irgendwie beim Radioumschalten RSH gehört. Die Rubrik Küss mich Kanzler. Comedy über das Privatleben von Angela Merkel ist die unwitzigste Scheiße und einfach so veraltet. Wer das noch macht, dem gehört zu Recht der Radiosender abgestellt. Mal ganz ehrlich. Diese gesamten Scheiße, die ihr da macht mit eurem altertümlichen, auch die Leute, diese ganzen Nachahmer, weil sie und sich dann irgendwie herausnehmen. Küss mich Kanzler. Keine Ahnung. Letzter Schrott. Wirklich. Also hört alles auf klar damit. Hört auf weiß mit ich, der scheiß Anti-Scheiße.
Olli, das ist mein kleiner Nebenjob.
Küss mich, Kanzler. Nee, du hast hier mit dem anderen gemacht, mit dem Fußballer früher. Das war auch nicht witzig. Das war auch nie witzig.
Ey, ganz ehrlich, Olli, Lukas, wollen wir jetzt mal über die Sachen uns unterhalten, die du früher gemacht hast? Oder was? Wollen wir es zum Schluss?
Die großen 5 Sachen, die wir beim anderen am unwitzigsten fanden.
Nee, warte. Wir machen die großen 5 Sachen. Ja, das machen wir nächste Woche. Aber hoffentlich vergessen wir es in der nächsten. Die großen 5 Sachen, die wir beim anderen am unwichtigsten fanden. Ey, Olli, nee, das können wir nicht machen, weil dann streiten wir uns wieder. Dann gibt es wieder 2 Wochen keinen Podcast.
Ist nicht das erste Mal. Komm.
Oh Gott, Alter. Wir sind ganz schön durch diese Woche. Ich bin echt ganz schön durch.
Ich bin durch.
Riesen-Sorry für diese Sendung. Ich bin leider ein bisschen durch. Ich habe mich selbst... Ich habe eben in der Sendung das Gefühl gehabt, ich trete aus mir selbst heraus und gucke mir selbst beim Moderieren zu. So schlimm war es dieses Mal.
Ich bin für Liebe, Gerechtigkeit. Egal, wo du herkommst. Egal. Ich bin für Peace und ich bin für Weltfrieden. Und ich bin gegen all die ganze Scheiße. Aber zwischen all dem gibt es doch ganz viele Sachen, die wir hier besprechen müssen. Das ist immer noch der progressive Podcast auf Spotify. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche sind wir da. Mit den großen 5 Sachen, die wir dem anderen nicht mögen. Na?
Ja. Da. Mal gucken. Ich lasse über mein Management wissen, wie gut ich die Idee finde. Ne? Wir klären das dann über die Anwälte. Wir
können unsere Manager regeln. Genau. Kommt gut in die Woche.
Eine schöne Woche.
Und wenn
kommt gut in die Woche.
Genau, egal wo
sorry
ihr seid,
auf dem Gym.
Wenn ihr heute gevögelt habt, dann spult jetzt zurück. Wenn ihr
Genau.
Wenn ihr wieder rumgemacht habt, nehmt dieses Wochenende mal kein MDMA und auch nichts anderes. Einfach mal
und bitte ruft uns an, nicht bei Olli privat anrufen, auch nicht da bei Instagram Nachrichten. Einfach die ganzen Nachrichten bitte bei uns. Nächste Woche werden wir die ersten Callouts machen. Da werden wir mit den mal sprechen, auch richtig offen. 030 95 999 7666. Das ist die Nummer. Ist das richtig? Ja, ist richtig.
Das ist richtig.
030 95 999 7666. Die Nummer von Fest und Flauschig. Nächste Woche sind wir wieder da und ich bin echt. Und ich habe die Hälfte der Sendung gegessen, das fällt mir jetzt wieder auf. Die Leute können sich zu Recht beschweren.
Wenn ihr euch beschwert, bitte auf Twitter, da bin ich nicht. Also, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.